Wo hast du die Gefahr gesehen, bei einem Major-Label zu sein?
Die Freiheit. Du kannst schon machen, was du willst.
Ja.
Aber du kriegst dann nicht den Support, den du kriegst, wenn du machst, was die wollen.
Gibt es was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson?
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich bin wirklich aufgeregt und ich fühle mich unfassbar geehrt. Ich habe heute eine richtige Legende bei mir. Bobby, euch bekannt wahrscheinlich unter dem Künstlernamen B-Tight. Und ich kann das Grinsen gerade nicht.
Ach, danke schön, danke.
Voll geil. Vielen, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Ist mir wirklich eine sehr, sehr große Freude.
Gerne.
Bobby, wir fangen direkt mit der ersten Frage an, die wir alle beantworten müssen. Und zwar, was war dein Fail der Woche?
Und jetzt der Fail der Woche.
Also es ist nicht so viel passiert die Woche, war eigentlich alles gut und es ist vielleicht jetzt kein krasser Fail, aber ich war in Bayern und bin zurückgekommen, bin am Hauptbahnhof ausgestiegen und es war keine Anzeige dort, welche S-Bahn jetzt wohin fährt, sondern da stand nur irgendwie, fährt unregelmäßig. Und dann habe ich überlegt, habe sogar auf Maps geschaut, habe den Entschluss gefasst, in die eine S-Bahn einzusteigen und es war natürlich die falsche. Und bin dann erst in die falsche Richtung, bis mir aufgefallen ist. Und dann bin ich halt wieder zurück.
Ach, in die direkt mehrere Richtung. Stationen gleich in die falsche Richtung.
Ja. Das ist geil. Dann, ich hab eine Weile gebraucht. Ja, irgendwie, das war mein Fail der Woche.
Was hast du in Bayern gemacht?
Ich war bei meiner Freundin.
Okay.
Verlobten mittlerweile, ja.
Okay. In Bayern? Hast du vor, nach Bayern zu ziehen dann? Oder?
Ja, schauen wir mal, wie es alles so kommen wird.
Also aber Bayern ist nett. Ich habe auch mal in Bayern gelebt. Ist entspannter schön. Auf jeden Fall als hier.
Ja, auf jeden Fall.
Bobby, ich habe mich im Vorfeld natürlich mit dir beschäftigt, so gut es ging. Und wir werden auf jeden Fall auch über deine Connection und deine Freundschaft mit Sido reden. Aber ich würde gerne, wenn es geht, noch ein Stückchen weiter nach vorne gehen. Mhm. Ich habe nämlich in der Doku von dir gesehen, Born to be B-Tight. Ich werde euch das hier drunter verlinken. Kann ich euch echt empfehlen. Ist eine sehr, sehr coole Doku. Habe ich mitbekommen, dass du eine echt harte Jugend hattest, also Kindheit, bevor es zu diesem Rap-Game kam. Darf ich fragen, was genau da so hart war? Gibt's da irgendwelche? Also du bist ja in den Staaten geboren.
Mhm, genau.
Erinnerst du dich daran? Bist du da auch aufgewachsen oder kamst du dann direkt?
Nee, ich war relativ schnell wieder in Deutschland. Ich glaube, ich war so anderthalb, zwei Jahre.
Okay, also wirklich klein.
Ja, sehr klein. Also ich kann mich an die Zeit in den Staaten überhaupt nicht erinnern. Nur hier in Deutschland von damals auch nur ein paar Sachen. Also das Ding war, meine Mutter war alleinerziehend, hatte auch ein Alkoholproblem, war so Quartalsalkoholikerin, so nennt man das. Also sie hatte Phasen, da war sie ganz normal und trocken und das war dann auch mega geil. Also es war wirklich, da war sie eine perfekte Mutter, muss ich so sagen, wie es ist. Und dann gab es halt auch dann Phasen, wo dann halt der Alkohol übernommen hat, sage ich mal.
Und an die erinnerst du dich auch? Da warst
ja, natürlich. Ja, das hat sich auch gezogen. Also es war jetzt, war eigentlich dann meine ganze Kindheit lang so immer hin und her. War dann auch zweimal im Heim, öfter in so Notunterkünften und sowas. Also es ist wirklich eskaliert teilweise. Und dementsprechend hatten wir halt auch nicht viel Geld zur Verfügung. Das heißt, sie hatte trotzdem zwei Jobs immer. Also wenn sie dann halt normal war, beziehungsweise nicht unter Alkoholeinfluss stand, dann hat sie auch voll gemacht und gehasselt. Und ja, das von daher war es halt immer so alles knapp. öfter mal wird der Strom abgestellt. Dann haben wir uns aus dem Hausflur so Strom abgezapft und hatten dann die Tür so ein Stück offen immer, weil das Kabel ja da durch musste und so. Und dann haben wir so halt geguckt, dass wir so uns ein bisschen Strom organisiert haben. Ja, ich meine, trotzdem gab es natürlich Spielzeug und sowas alles, hat sie trotzdem dafür gesorgt, dass wir das haben. Also das war, hatte ich schon. Aber ich weiß noch, wir hatten so eine kleine Spardose, wo wir so die 10 und 5 Pfennige und also halt diese ganzen Pfennige reingemacht haben. Und irgendwann war das dann halt mal genug, dass ich mir dann davon so kleine Lego-Sachen kaufen konnte. Und dann bin ich halt mit so einem Sack voll, mit dem ganzen Kleingeld so, bin ich dann in den Spielzeugladen dort gegangen im Märkischen Viertel. Und die wussten, glaube ich, schon, dass wenn ich reinkomme, haben die, glaube ich, schon gecheckt, so, okay, da ist er wieder mit seinem Kleingeld. Und da habe ich halt da, weiß ich nicht, was waren das, 3, 4, 5 Mark, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel auf jeden Fall, habe ich dann das so ausgekippt auf den Tresen und dann haben wir zusammen gezählt, bis dann halt der Betrag da war.
Wir hatten dann Geduld und haben das.
Ja, ja, das war schon cool, ja. Und dann konnte ich halt nach Hause und habe mir dann irgendwie so kleine Lego-Dinge halt zusammengebaut, so.
Hast du Geschwister?
Ich habe eine Schwester, eine ältere Schwester, ja.
Und die hat das auch alles mitgebracht?
Ja, ja, klar. Also wir sind da dann zusammen durchgegangen. Ab und zu zwischendrin haben sich, also gerade im Teenageralter, haben sich dann unsere Wege oftmals getrennt. Sie ist dann zu Freunden gegangen oder so. Ich bin dann zu Hause geblieben meistens. Aber trotzdem, hauptsächlich sind wir da zusammen durchgegangen, ja.
Und wie war das für dich? Das heißt, also stelle ich mir das jetzt so vor, dass du auch viel alleine warst mit dir selber? Ja. Mama dann wieder so eine Phase hat?
Ja, doch. Schon, ich hatte sehr viel Zeit mit mir selbst, mit Filmen, Konsole. Also wir hatten immer irgendwas, damals C64 oder ein Atari. Dann, glaube ich, ein Amiga war das, glaube ich, dann. Und dann irgendwann kam eine PlayStation. Ja, also so ist, also es war immer so, wir hatten nicht viel, aber trotzdem hatten wir trotzdem irgendwie was zum Entertainen da war, dass wir uns ablenken konnten, so.
Wie war das dann in der Schulzeit für dich? Haben deine Mitschüler das mitgekriegt, dass es bei dir zu Hause ein bisschen turbulenter zugeht?
Ich habe alles dafür getan, dass sie es nicht mitkriegen.
Echt, ja?
Aber irgendwann geht's halt nicht mehr. Also gerade am Anfang, denn wenn halt keiner da ist, der dir sagt, jetzt musst du zur Schule gehen, gehst du halt auch nicht zur Schule. Dementsprechend war ich halt dann oft einfach nicht da. Also wenn ich da war, war ich auch echt ganz gut. Ich habe letztens mit meinen Kindern erst meine Zeugnisse mal durchgeschaut und so bis zur 6. Klasse waren die auch echt ganz cool,
ja.
Also sehr solide, wirklich. Und ja, aber irgendwann peilen die das dann halt doch und deswegen sind wir dann auch ins Heim gekommen, weil wir nicht mehr zur Schule gegangen sind.
Wie lange warst du da?
Im Heim?
Ja.
Das waren immer nur ein paar Monate.
Ach, erinnerst du dich da richtig dran? Oder warst du
nicht hundertprozentig. Also an die ersten Heime und ans erste Heim nur ganz wenig. Und an das letzte erinnere ich mich ein bisschen mehr. Da war ich ein bisschen älter. Das war in Wannsee damals. Und ja, da habe ich so ein paar Erinnerungen. Aber das war, also es war jetzt nie schlimm im Heim. Also das
okay,
war,
cool.
Natürlich will man lieber zu Hause sein. Also egal, wie es ist zu Hause. Aber zu Hause ist halt zu Hause. Und da will man sein, ja. Und von daher ist die Erinnerung ans Heim eigentlich keine schlechte. Aber ich war nie lange dort, weil sobald wir halt nicht mehr zu Hause waren, hat meine Mutter das halt gecheckt und ist dann sofort auf Entzug gegangen. Ja. Beziehungsweise hat selbst einen Entzug gemacht, ist wieder klargekommen und hat uns dann so schnell wie möglich wieder rausgeholt. Weil das war für sie auch nicht cool. Also klar, das ist...
Das ist eine Krankheit.
Das ist eine Krankheit und man kann halt nichts... Nicht wirklich was dafür. Wenn es passiert, passiert
es
halt.
Es gab auch jetzt nicht Aggression oder so zu Hause?
Und doch, das schon auch.
Gab's auch ja,
ja, klar. Also das gerade damals, ich glaube aber, das war ganz normal in den 80ern. So, ich glaube, da war ganz normal, dass du mal eine Schelle gekriegt hast von deinen Eltern. Also auch meine Klassenkameraden, also die wurden teilweise von ihren Eltern richtig verprügelt.
Krass.
Und so. Also das war... Damals war das irgendwie
normal,
normal,
ne?
Ja.
Also so in Anführungsstrichen.
Ja, also aber klar, wenn du frech warst, hast du halt eine Schelle gekriegt.
Ja.
Dann so. Das war nichts Besonderes damals.
Oh, es tut mir voll leid, wusste ich nicht, aber ich habe mich halt gefragt, so was kann es gewesen sein, was so heftig ist. Und das ist ja wirklich heftig. Und dann hat sie euch wieder zurück nach Hause geholt und dann ging es erstmal ein paar Wochen, Monate oder
vielleicht auch mal länger. Ja, teilweise war es dann auch ein Jahr oder anderthalb Jahre, wo dann alles...
Aber warst du sauer auf sie?
Nein, also ja, nein, so irgendwie klar, man ist dann so enttäuscht eher und denkt sich so, jetzt ist wieder passiert, warum so? Als gerade wenn du jünger bist, verstehst du es ja nicht. Weil du denkst so, was hat sie denn gegen uns, warum macht sie das denn immer? Ja, und wenn du älter wirst, dann checkst du so, okay, es ist ja nicht... weil sie es will, sondern es ist halt eine Krankheit und es passiert dann halt so. Und ja, dann irgendwann so Mitte 20, Ende 20 habe ich dann halt das gelernt oder habe ich es dann so langsam begriffen und gelernt, dass es eine Krankheit ist und dann auch gelernt zu verzeihen oder beziehungsweise zu sagen, ja, aber eigentlich so, sie hat alles gegeben.
Schön.
Und das ist halt das, was man nicht vergessen darf. Egal wie es ist, sie hat immer alles gegeben, was halt nicht geht. Wenn es nicht weitergeht, dann geht's halt nicht. Aber sie hat niemals aufgegeben. So, und das ist halt krass.
Hast du ihr das mal gesagt?
Nee, sie ist leider auch letztes Jahr verstorben.
Oh nein. Also, ja, Entschuldigung.
Ja, ist ja nicht kannst du ja nicht wissen.
Leid.
Also wir haben schon drüber gesprochen und ich habe ihr gesagt, dass alles gut ist so und wir haben auch die letzten Jahre viel schöne Zeiten gehabt. Ja, naja, so ist halt das Leben.
Tut mir leid, entschuldige.
Kann man nicht ändern.
Und deinen leiblichen Vater, hast du den mal kennengelernt?
Nee, leider nicht. Das war auch ein bisschen verzwickt. Also ich und meine Schwester, wir sind Halbgeschwister.
Ja.
Sie hat einen anderen
Vater. Okay, aber ihr seid zusammen aufgewachsen. Demnach fühlt ihr euch wie Geschwister.
Genau, richtig? Genau. Und aber meinen leiblichen Vater habe ich nie kennengelernt. Ich habe dann irgendwann mal über Ancestry so einen Gentest gemacht und dann habe ich meine Tante gefunden. Und dann ging es halt immer weiter, aber da waren dann auch wieder tausend Sachen. Naja, auf jeden Fall habe ich aber zumindest mal ein Bild gesehen von ihm, weil es gab auch keine Bilder und nichts. Und habe mit Tanten zweiten Grades und so dann halt mit denen gesprochen. Und die haben mir dann halt so ein paar Geschichten über ihn und über meinen Opa erzählt und sowas. Und so konnte ich dann so ein bisschen meine Geschichte oder die Geschichte väterlicherseits so ein bisschen recherchieren.
Geil. Also es klingt ja schon ganz schön sexy, geboren in Palm Springs. Ich dachte so, nice.
Ja, warst du mal in Palm Springs?
Einmal.
Ja, ich finde es, also es ist halt irgendwie so eine Wüste, wo eine Stadt
aber reingebaut klingt wurde. Aber
es klingt toll.
Du hast auch einen echt geil klingenden Namen, so dein bürgerlicher Name. Ist schon sehr sexy.
Dankeschön.
Mit deiner Schwester bist du mit ihr aber heute noch eng, wenn ich fragen darf?
Ja, auf jeden Fall.
Das war
auch immer so. Klar gab mal eine Zeit, wo man gerade zur Zeit, wo dann Agro so die Hochphase hatte, da war ich halt viel unterwegs und da hatten wir nicht so viel Kontakt, aber jetzt dann in letzter Zeit doch die letzten Jahre dann wieder vermehrt.
Cool. Das heißt, du bist dann nach der Schule, nicht nach der Schule, sondern ich habe mitbekommen, dass du mit 17 nach Idaho gegangen bist.
Ja.
Weil du da dann, wie kam es dazu? Das habe ich nicht verstanden.
Ich habe im Märkischen Viertel auf dem Freiplatz, da habe ich immer Basketball gespielt.
Ja.
Und auch in der Schule und überall, ich habe eigentlich immer Basketball gespielt, egal.
Wenn du mal in der Schule warst.
Nicht später. Ja, okay, ja, gut. Ja,
sorry.
Nee, hast recht, ich hatte schon sehr viele Fehltage. Ja, genau, aber auf jeden Fall habe ich Basketball gespielt, ganz viel. Und dort auf dem Platz habe ich jemanden kennengelernt, die auch Basketball spielt. Und die war mal in den Staaten als Austauschschülerin.
Okay.
Und bei dieser Familie, wo sie war, hatte sie noch Kontakt zu der einen Tochter, die auch Basketball gespielt hat. Und die war zu Besuch in Berlin bei ihr. Dann waren die natürlich auch auf dem Freiplatz, wo ich gespielt habe. Wir haben ein paar Spiele gemacht. Da waren ja dann auch viele Menschen. Und sie hat mich schon so beobachtet. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann war sie halt wieder weg. Dann kam sie irgendwann wieder und hat dann gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Willst du bei uns auf der Highschool Basketball spielen? Weil du bist ja amerikanischer Staatsbürger,
krass.
Also du könntest bei uns wohnen Und ich habe mal, und sie hat mich heimlich gefilmt, wie ich spiele.
Oh, das ist krass.
Und dann hat sie halt gesagt, und ich habe die Aufnahmen meinem Trainer gezeigt von der Highschool und der hat gesagt, ja,
bringt
ihn her, so.
Was cool.
Und dann dachte ich so, ja, okay, habe es mit meiner Mutter abgecheckt, so. Und dann war so, ja, in meiner Schule war ich gerade fertig, nicht wirklich eine Perspektive. Und dann war es so, ja, okay, cool, dann spiele ich da jetzt Basketball. Und dann hat es ein bisschen gedauert und dann bin ich halt rüber, bin dort auf die Highschool gegangen, hab dann leider nur 3 Monate dort verbracht und dann war das mit meinem Knie. Also ich bin da dann mit jemandem zusammengestoßen und dadurch ist dann rausgekommen, dass ich einen Knorpelschaden am Knie habe. Und es ist genetisch bedingt.
Der war immer da, der ist nur dann hervorgekommen.
Genau. Also okay. Und dann haben die halt gesagt, ja, eine Profikarriere wird's nicht. So, das Dann war ich halt dort, da hat die Familie gesagt, naja, dann musst du halt jetzt wieder nach Hause, sorry, aber ja keinen Sinn. Und dann bin ich halt zurück nach Berlin und hab mich dann in das Rap-Ding so reingefuchst.
Hast du zu der Zeit, wo du Basketball gespielt hast, auch schon Musik gemacht?
Ja.
Oder kam das danach?
Ja, ich habe da auch schon so ein bisschen, also so mal ein paar Texte geschrieben, aber noch auf Englisch war das damals. Und auch auf Deutsch, doch, ich hatte auch 1-2 Texte auf Deutsch und dort, wo ich mit den Leuten rumgegangen habe, die haben halt auch so gerappt so, und dann habe ich halt so meine englischen Dinger vorgerappt und dann waren die so, aber du bist doch Deutscher, hast du keine deutschen Texte? Ich sag so, ja doch, habe ich halt auf Deutsch gerappt. Die so, einfach weil es wahrscheinlich eine andere Sprache ist.
Natürlich, ich liebe halt auch französischen Rap, sage ich dir ganz ehrlich, ich verstehe kein Wort, aber ich find's geil.
Ja, und das krass. Fanden die deutschen Texte halt.
Und dann bist du zurückgekommen, hast dich aber vorher noch aus Versehen dort tätowieren lassen.
Ja, ne, aus Versehen. Also ich hab da so mit den, das hat mich schon immer so zu den Leuten gezogen, die irgendwie so, mit denen ich so den gleichen Vibe habe, die auch aus schwierigen Verhältnissen kommen. Und da habe ich halt dann mit den Latinos rumgehangen und es waren Leute, die teilweise aus LA waren und da zu viel Stress hatten. Raus aufs Land und weggezogen, damit sie halt weg von dem ganzen Scheiß sind. Und da kamen die aber dann trotzdem wieder alle zusammen. Und dann habe ich da halt da mit denen rumgehangen und war auch echt cool. Und dann haben die mich so angeguckt und so, hey, hast du überhaupt Tattoos? Ich so, nee, habe ich nicht. Hey, du gehörst doch zu uns, du musst ein Tattoo haben. Ich so, ja, okay, keine Ahnung, mach mir ein B auf die Brust. So. Und dann hat er da halt eine selbstgebastelte Maschine gehabt.
Hattest du keine Angst?
Irgendwie nicht, nee.
Aber ey, so Infektion und überhaupt? Ach,
darum habe ich mir überhaupt
gar nicht überlegt.
Nee, gar nicht, das war vollkommen egal. Krass. Es war einfach nur voll cool, so, geil, ich werde jetzt tätowiert, ich gehöre dazu. Jo, so voll geil.
Ich muss meine Kinder umbringen, ich schwöre.
Also der Fakt, dass es cool war, hat echt überwogen so. Ja, und dann war ich da auf dem Bett. Es gibt auch noch ein Foto, da ist so eine
Ich habe das gesehen.
Da ist so eine Mischeschale noch daneben so. Und dann lag ich da und dann haben die mir da ein B rein.
Ist das das B, das man, also hast du das nachbearbeiten lassen oder ist das das Original-B?
Nee, ich hab's dann später irgendwann nochmal drüber tätowieren lassen, was mich ein bisschen ärgert jetzt im Nachhinein.
Warum?
Warum ich's über...
Ja.
Weil's nicht so aussah, wie es hätte aussehen sollen. Okay. Und es war mein erstes Tattoo und ich dachte mir, okay, aber es soll richtig aussehen, vernünftig aussehen. Und dann habe ich es halt nochmal richtig überstechen lassen, was mich jetzt im Nachhinein, also wo ich so viele Tattoos habe, total ärgert, dass ich das Original nicht behalten habe, sondern dass ich da so eitel war quasi und das ein schönes Tattoo haben wollte. So.
Na, finde ich jetzt aber nicht so schlimm.
Ja, aber trotzdem.
Ist ja schon eine sehr prägnante Stelle. So.
Ja, aber ich habe halt jetzt mittlerweile so viele Tattoos auch von anderen einfach selber gestochen.
Echt, ja?
Ja.
Wow.
So, und das ist... Und den Vibe finde ich halt voll geil. Und
aber
das,
die Story bleibt ja trotzdem,
ja, das
ist
stimmt.
ja trotzdem da.
Das stimmt.
Du weißt ja, dass es da ist.
Ja.
Okay, dann bist du zurückgekommen nach Berlin. Und dann? Wie ging es dann weiter?
Ja, dann war ich erstmal in einem Loch. So, ich wusste nichts mit mir anzufangen.
Schule war auch dann vorbei?
Schule war vorbei. Heißt, ich musste mir irgendwie einen Job suchen. Und dann habe ich halt alles Mögliche gemacht. So Zeitarbeitsfirmen. Bin dann in irgendwelchen Fabriken gewesen, irgendwas Sinnloses quasi, also Kartons stapeln, irgendwelche Teile auseinander knüpfen.
Und hast du zu der Zeit dann aber weiterhin noch Mucke gemacht? So
ja, habe ich gemacht. Und hatte dann auch trotzdem noch Kontakt zu Sido. Aber nicht viel, aber man kannte sich halt so.
Aber ihr wart da noch keine Freunde?
Nee, man kannte sich halt, aber wir waren noch nicht so dicke, dass wir jetzt jeden Tag gechillt haben. So, das hat sich dann erst später entwickelt. Aber dann gab's da eine junge Dame, die ich cool fand und die war Tänzerin bei ihm damals. Und er hatte so einen Talentwettbewerbsauftritt mit seiner Crew und sie hat dann halt gefragt oder mir erzählt, dass sie da ist und da tanzt und dass auch Paul da auftritt und so. Und dann war ich so, okay, ich komme mal vorbei und guck mir das mal an. Und dann war ich eigentlich wegen ihr da, weil ich sie halt toll fand und ich hatte das Gefühl, sie fand mich auch ganz cool. Und dann bin ich dahin und dann auf einmal stehe ich da und dann kam halt Paul und sagt so, mir ist gerade jemand abgesprungen, hast du einen 16er? Ich so, wie? Naja, hier, ich brauche jemand, der jetzt rappt so. Ich so, ja, klar, kann
echt?
Ich. Mach ich. Okay, dann introducen wir dich, ja, und hier vom California direkt, weil ich kam ja da direkt zurück erst sozusagen. Und ich, ja, okay, dann bin ich halt auf die Bühne, dann haben wir das halt gemacht und haben das Ding gewonnen. Sind Erster geworden.
Krasse
so,
Geschichte,
ja, okay, alles klar.
Krass.
Und die Belohnung, der Preis war halt, dass du eine CD oder einen Song produziert bekommst und halt ins Studio kannst und sowas. Und da haben wir dann halt angefangen, zusammen zu arbeiten.
Es war dann klar, dass ihr das dann zusammen macht.
Ja, ja.
Weil klar, ihr habt es zusammen gewonnen.
Genau.
Also.
Und das.
Cool.
Also irgendwie ist aber nie wirklich dazu gekommen. Das war dann auch, das war halt auch nicht wirklich so ein professioneller Contest, war halt irgendwo, keine Ahnung, woher.
Aber habt ihr da angefangen, miteinander zu chillen? Also
genau, und dann hat's angefangen. Und so kam es dann halt Stück für Stück. Dann hatten wir in Tegel noch in einem Jugendzentrum so ein Studio, wo man aufnehmen konnte. Dann sind wir immer dorthin gefahren.
Da wart ihr aber nur zu zweit am Anfang.
Ich weiß gar nicht, ob da der Collins auch schon dabei war. Ich glaube, Collins war da auch schon dabei. Ich glaube, zu dritt waren wir dann. Also nee, und sogar Patrick hieß er. Pat, nennen wir ihn jetzt heute nur noch. Genau, der war auch noch da. Der war noch von seiner Rap-Crew. Und so hat sich das dann erstmal so alles vermischt. Und wir waren manchmal zu zweit, manchmal zu dritt, manchmal zu viert dort. So, aber überwiegend zu zweit, ja. Ja, und da gab es dann auch so ein Jugendzentrum-Sampler, wo dann alle, die da Musik gemacht haben, dann da ihren Song drauf hatten, hatten wir dann auch einen Song drauf. Mikrofonsichtig, heißt der.
Krass.
Ja, und so hat es dann halt angefangen. Und dann irgendwann kamen wir zum Royal Bunker durch Flyer oder keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr genau, wie wir darauf gestoßen sind. Und dann haben wir halt Savage und Taktlos und die alle kennengelernt und haben dann halt auch mitbekommen, dass man halt auch über eine Vierspur so selber zu Hause aufnehmen kann.
Das wusstet ihr vorher gar
nicht. Nee, das war so. Und dann war es so, okay, was brauchen wir? Und dann haben wir halt recherchiert, was wir brauchen. Die haben uns das alles erzählt. Und dann war ich halt arbeiten und habe dann, wie gesagt, irgendwelche Jobs gemacht, aber damit wir uns diese Vierspur kaufen können.
Warst nur du arbeiten oder haben die anderen auch gearbeitet und was dazu?
Das weiß ich nicht genau.
Okay.
Ich weiß, dass Sigi hatte auch ab und zu mal so irgendwelche vom Jobcenter
so wild.
Irgendwie so eine Dinge. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich mal irgendwie so einen Job gemacht hat oder sich irgendwo beworben hat. Ich glaube, es waren immer nur so eine Maßnahmen.
Ja.
Gab's damals so vom Jobcenter, glaube ich, oder hieß es Jobcenter damals?
Arbeitsamt.
Schon? Arbeitsamt, ja. So Maßnahmen, dass wenn du dann eine Zeit lang nichts gemacht hast, dann musstest du halt irgendwas machen.
Deinen guten Willen zeigen.
Ja, genau. Und sowas weiß ich, hat er gemacht. So, naja. Und so haben wir dann halt die ersten Sachen gehabt und dann haben wir halt angefangen, Tapes zu machen.
Zu Hause. Erstmal bei dir im Kinderzimmer.
Erstmal im Kinderzimmer noch, genau.
Bis deine Mutter gesagt hat,
ja,
alles schön und gut, aber nein.
Ja, da gab's diese eine, also erstmal haben wir da gekifft, ohne Ende. Das hatte meinem Stiefvater damals nicht so gefallen. Der fand den Geruch total nervig und
verstehe ich nicht.
Konnte gar nichts damit anfangen und hat sich dann halt immer beschwert. Also nicht er hat nicht gemeckert oder so, hat nur gesagt, diese Kifferei, es geht mir auf den
Sack. Du hast damals aber sehr, sehr viel gekifft.
Sehr viel gekifft. Also schon morgens aufstehen und erstmal.
Standard.
So, ja.
Natürlich.
Also das
am besten ich. Abends noch einen bauen, damit der morgens schon ready da ist.
Genau, genau.
Natürlich.
Genau, so war es, ja. Und da, genau, und dann gab es diesen Moment, wo wir einen Auftritt hatten und waren Vorgruppe von Swollen Members. Ist auch so eine Rap-Crew aus Kalifornien, glaube ich, kommen die. Und einer von denen, der war echt cool, mit dem haben wir dann auch geraucht und sind durch die Gegend gelaufen. Und dann war es halt mitten in der Nacht und er war ja nur den Tag da. Dann meinten wir, wollen wir einen Song machen? Also ja klar, wo geht's hin? Und dann war er halt echt bei mir zu Hause in diesem Kinderzimmer.
Unfassbar.
Und dann haben wir diesen Song aufgenommen, mitten in der Nacht. Und wir haben natürlich voll Gas gegeben und bla und gerappt und er hat gerappt. Und dann irgendwann kam halt meine Mutter rein und sagt, ey, ist euer Ernst? Es ist jetzt irgendwie 3 Uhr mitten in der Nacht. So.
War dir das peinlich? Oder nee, war eigentlich
nicht.
Egal?
Nee, war... Nö, meine Mutter war ja immer cool. Also die war wirklich, war echt eine coole, coole Socke. So. Das war echt mega geil. Und dann habe ich ihr halt erklärt, ja, guck mal, der ist aus Amerika da und so. Da dachte ich so, okay, der macht fertig und dann ist aber Schluss.
Okay.
Und das war, glaube ich, dann so der Moment, wo sie dann irgendwann gesagt hat, ey, komm,
geht
jetzt
nicht.
Irgendwann brauchst
aber
du eine Wohnung. Ja, ja.
Nett.
Ja. Das war nie so, ey, reicht jetzt raus. Sondern.
Und dann, also. Ich meine, ich habe es ja aus deinem Mund gehört, es stimmt wirklich, aber ich muss es dich nochmal fragen. Bist du in einer Einzimmerwohnung in Wedding gezogen, ohne Toilette, ohne Bad, mit Holzofen?
Es gab ein Außenklo. Also es war auch mein eigenes Außenklo, aber es war halt ein Außenklo.
Was heißt dein eigenes? Da durften keine anderen Mieter raus?
Genau, das war mein
Aber du
Klo.
Musstest aus der Wohnung
aus
raus?
Aus der Wohnung raus, auf dem Flur und dann rechts.
Naja, aber was für ein Abteil.
Und das, genau. Und es gab kein Badezimmer, also es gab nur Wohnzimmer und Küche und Ofenheizung, genau.
Und da hast du gewohnt?
Da habe ich gewohnt. War auch, ich glaube, die hat nur 50 Mark gekostet oder so. Also
aber
war,
ey.
Also nur so konnte ich mir die auch leisten.
Aber war das deine Wohnung? Weil ich hab verstanden, dass Siggi da mit dir zusammen gewohnt
Wir
hat.
Wir haben alle da gewohnt. Das war so, ja, mein Name stand...
Wir haben alle da gewohnt, ist geil so.
Ey, mein Name stand zwar da im Mietvertrag oder... Kann auch sein, dass sogar meine Mutter damals...
War das dann so, du bist morgens aufgestanden und warst überrascht, wer alles da war, oder?
Nee, es war eigentlich, war es ganz normal. Also meistens sind die, aber also viele sind abends dann auch gegangen wieder. Aber es war eigentlich von morgens an bis abends war immer jemand da. Mindestens einer, manchmal auch dann 2, 3 und manchmal war einfach volle Bude, gerade am Wochenende. Oder wenn wir dann so einen Song aufgenommen haben und jeder einfach so mal was drauf geschrieben hat. Dann
das
war's.
Habt ihr alles aus dieser Einzimmerwohnung
ja,
gemacht?
Ja. Und
alles?
Alles, ja. Wir haben über die Playstation haben wir die Beats gemacht und haben dann...
krass.
Die Playstation hat ja dann damals noch diesen, was waren das, Skat?
Ja.
War
diesen,
das,
dicken,
diesen
dicken,
genau.
Fetten.
Und aber bei der PlayStation war es ganz geil, weil da hattest du halt Bild und den Ton links rechts.
Ja.
Und dann konntest du halt das rote und das weiße Kabel rausziehen und in die Vierspur reinmachen. Und so konntest du den Beat halt direkt in die Vierspur reinlaufen lassen und den aufnehmen. Und ja, dann haben wir halt so die Beats gemacht,
krass.
Arrangiert, dann dort auf die Vierspur laufen lassen. Dann hattest du schon mal eine Spur mit dem Beat. Und dann hattest du halt aber nur noch 3 Spuren. Für die Raps. Für alles. Das heißt, du hast dann auf den 3 Spuren hast du dann halt erst den ersten aufgenommen, hast dann geswitcht und da, wo deine, also hast du dann Hauptspur, Backups und vielleicht noch Adlibs gemacht.
Mhm.
Und dann hast du der nächste, der kommt, hast du die Adlib-Spur dann für den seine Hauptspur genommen. Und so weiter. Und so hast du dann halt immer so geswitcht.
Und das habt
so.
Ihr euch auch alles selber beigebracht.
Ja. Also war ja eigentlich logisch, ging ja nicht anders. Und dann habe ich die Sachen auch damals schon abgemischt immer und dann immer mir einen Zettel gemacht mit, an welcher Stelle wer welchen Pegel haben muss. Und dann war, okay, der ist vorbei, wir geswitcht. Weil du
das
hast es ja noch, du hast ja damals noch in Echtzeit alles machen müssen. Es gab ja nicht so wie jetzt auf dem Computer, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt so und dann bauen sich das irgendwann
das
ganz
Das war richtige
auf.
Arbeit, so Handwerkskunst.
Du, ja, du
eigentlich.
Musstest halt wirklich alles
und
genau planen. Es ist einmal durchgelaufen und wenn du denn kurz vor Ende war es, also letzte Strophe, und du hast dann zu weit hochgepegelt und dann hast du gehört und denkst du, fuck, nein, so, noch, und dann oh nein, noch alles nochmal.
Alles nochmal aufnehmen?
Du konntest
auch?
Nicht da dann, nee, nicht aufnehmen, aber nochmal neu abmischen. Du konntest ja nicht boah, da dann wieder reinsteppen, weil um das Master zu haben, musstest du es einmal durchlaufen
nicht dein
lassen.
Ernst.
Und das war halt, ja, das war damals noch ganz wild.
Das klingt wirklich wild. Ja. Wahnsinn. Ja, und wie lange habt ihr das gemacht? Wie lange habt ihr da gewohnt?
Oh, das ging eine ganze Weile. Oh, Agro war 2001, also 3-4 Jahre.
Hast du da gewohnt?
Ja.
Mir ist, du wurdest gefragt in einem Interview, dass ich euch auf jeden Fall auch unter dem Podcast verlinke, weil es ein sehr gutes Interview ist, bei Rap Ideal. Mhm. Da geht es viel mehr um Musik, also das solltet ihr euch auch unbedingt angucken, da wird es so richtig in die Tiefe. Da hast du gesagt, da wurdest du gefragt, was war das Schlimmste so in dieser Zeit für dich, weil ihr habt da auch mit, also da waren auch Mäuse und es war nicht viel Geld da und wie gesagt, dieses berühmte Außenklo, und da hast du gesagt, das Schlimmste für dich war damals die Kälte. Mhm. Das hat mich voll traurig gemacht, weil für mich so war das so, wow, dass es so kalt irgendwo ist, dass man sich 20 Jahre danach noch daran erinnert, hat mich irgendwie voll nachdenklich gemacht, in was für einem übertriebenen Luxus ich aufwachsen durfte. Und ich habe voll lange darüber nachgedacht und dachte mir so, na okay, es war dann nur ein paar Monate, darum musste ich dich jetzt fragen, wie lange du da gewohnt hast. Nee. Wurde das dann aber später besser, dass man dann häufiger heizen konnte?
Und ja, schon. Also gerade denn, als die Tapes dann sich ganz gut verkauft haben. Ja,
habt ihr die selber verkauft?
Wir sind, wir haben die Tapes machen lassen, sind dann zu dieser Vervielfältigungs-Tape-Fabrik da gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Und dann haben wir erstmal, ich glaube, 50 oder 100 Stück gemacht. Und dann bin ich halt zu den Hip-Hop-Läden gegangen damals. Also es gab PX, es gab Downstairs, noch so ein paar andere Plattenläden. Und da bin ich halt hin und habe gefragt, ob sie die Tapes nehmen. Haben die auch erstmal genommen auf Kommission. Und dann ging es aber relativ schnell, dass wir einen Anruf gekriegt haben, ey, die Tapes sind weg, bring mal neue.
Krass. Und habt ihr damit gerechnet?
Nee, gar nicht. Wir haben halt einfach probiert, einfach gemacht, geguckt, das cool. Was. So, und dann bin ich halt hin, hab die nächsten Tapes gebracht, hatte dann, weil wir haben immer 10 Tapes gebracht, a 10 Euro. Und dann kam ich halt so mit Geld nach Hause und dann war so, geil, okay. Okay, wir können heizen. Ja, erstmal Kohlen. Wir kaufen Kohlen. Wir können essen. Und ja, dann hat's halt so nach und nach wurde's halt dann immer mehr. So, und dann konnte man auch. Dann haben wir T-Shirts gemacht und haben die dann auch online, glaube ich, damals verkauft. Raymond Simon war damals so ein bisschen, der hatte ein bisschen Ahnung vom Internet. Das war ja damals ganz neu.
Ja, so. Und noch mit Modem und so, ganz abartig.
Ja, genau. So war, und der konnte das irgendwie. Und ich glaube, dadurch haben wir dann auch Tapes verkauft und haben dann auch Tapes verschickt. Also die Leute haben uns einen Umschlag geschickt mit frankiertem Rückumschlag drin und 10 Euro drin. Und dann sind wir am Briefkasten, dann waren da halt so 5-6 Umschläge drin.
Unfassbar.
Dann haben wir die halt aufgemacht, so 10 Euro, und haben dann das Tape reingemacht, so, und dann.
Wie hat sich das angefühlt?
Ey, das war mega. Das war krass.
Ey, das fühlt sich auch für mich so, wenn ich das höre, denke ich mir so, wow.
Das war halt mega cool. Und der Jackpot war dann halt Splash Festival. Da sind wir auf dem Zeltplatz gewesen, haben dort übernachtet.
Als Gäste.
Ja, ja, als Gäste, ja. Also es war noch bevor wir dort auftritte, davon war gar nicht zu träumen. Das war einfach, dann sind wir halt hin, hatten die Tapes, haben einen Ghetto Blaster genommen, haben das laufen lassen und dann gesagt, so, hier Berlin Tape, bla, kauft. Und ich habe nachts noch davon geträumt, wie ich die Dinger verkaufe und den Leuten sage, dass sie die kaufen sollen. Und da kamen wir mit richtig viel Geld in Anführungsstrichen nach Hause, weil die sind weggegangen. Also es war echt mega geil. Ja, und dann irgendwann kam dann halt Spectre zu uns und hat gesagt, ja, ich habe hier noch 2 Leute und wir möchten ein Label machen und wir haben eure Tapes gehört und wir finden, es hat Potenzial, habt ihr Bock, dass wir da zusammenarbeiten?
Hattest du zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt schon den Gedanken, oh krass, ich werde damit mein Geld verdienen, ich werde davon mal leben können?
Na klar wünscht man sich das. Natürlich war das das Ziel, sonst hätte ich ja gar nicht so viel Zeit investiert. Klar, ich wollte davon leben können und ich wollte vor allem, dass Leute mich kennen, dass Leute mich feiern. Also klar, man ist Künstler, glaube ich, damit man die Resonanz kriegt, dieses positive Feedback, dass Leute dich feiern, dass sie deine Kunst feiern. So, das, glaube, deswegen macht man es hauptsächlich. Und natürlich, wenn man davon leben kann, ist natürlich perfekt. Toll. Und das, weil ich habe mich selbst nicht in einem normalen Job gesehen. So, ich habe es ja ausprobiert. Ich war auch bei Woolworth an der Kasse oder generell habe bei Woolworth gearbeitet und habe gemerkt, so ich kann es einfach nicht.
Kenn ich.
Wenn Leute mir sagen, was ich zu tun habe und irgendwie damit habe ich ein Problem. So, weil es ja meistens auch nicht auf eine Art ist, die auf Augenhöhe ist, sondern du wirst ja behandelt wie der letzte Arsch und wehe, du wagst irgendwas dagegen zu sagen, dann wirst du ja noch beschissener behandelt. Ja. Zumindest sind es meine Erfahrungen. Es gibt sicher auch Jobs, wo es voll geil ist. So bestimmt gibt es auch ein Arbeitsklima, was cool ist, aber habe ich nicht erlebt. Und deswegen ist es für mich halt schwierig, so einen 9-to-5-Job zu haben.
Okay, dann kamen die zu euch und haben euch das Angebot gemacht, lass mal was dann zusammen machen. Stell ich mir das
genau,
so vor?
Genau.
Und ihr habt gesagt, ja, geil, oder was?
Na, wir waren erstmal skeptisch natürlich, weil da kommt halt einer, so, wir kannten ihn ja nicht, wir wussten nicht, was macht er, warum, was hat er vor. So.
Ja.
Und ja, dann nach und nach, dann kam er halt hier und da mal mit Angeboten und also hat dann schon gezeigt, dass er in der Szene schon auch, was das Kommerzielle angeht, schon, er hat ja für DJ Tomek damals auch Grafik gemacht und Videos und sowas. Und da haben wir halt dann gemerkt, okay, also es ist kein Quatscher, sondern er hat wirklich schon auch was gemacht und er kann auch was. Also auch grafisch, ja, und zeichnerisch, was er da macht, das ist mega geil, schon immer gewesen.
Ja.
Und dann haben wir auch das erste Video dann gedreht, noch zu viert damals, war noch Ryman Simon Vokalmatador dabei. Und das war dann erstmal so die erste Annäherung, dass man gesagt hat, ja, okay, es geht, man kann zusammenarbeiten. Der ist nicht nur ein Quatscher, ist auch ein Macher. Und er meint ernst, was er sagt.
Und dann?
Ja, und dann haben wir ein Angebot von Spectre bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Produzententeam das war. Da gab es eine Strophe von ODB.
Mhm.
Bricks sollte dabei sein. Und Sido und ich.
Ritterschlag, ODB, sorry.
Ja, und dann haben wir halt
gesagt,
oh geil, machen wir.
Und dann auch noch zu der Zeit.
Das war krass.
Bombe!
Nur dann waren halt Ryman Simon und Vokalmatador waren halt dagegen.
Warum?
Weil Bricks dabei war. Und Bricks war halt damals Stand für kommerzielle Sachen.
Und die wollten
underground
halt underground bleiben.
Sein, so.
Aber underground macht kein Geld.
Richtig, aber das war halt auch der Unterschied. Die beiden hatten ihren festen Job. Die haben die Musik
so.
Halt so nebenbei
Ach
gemacht.
So, okay, alles klar.
Und für Sido und mich war es halt das Ding, okay, wir müssen damit unser Geld auch verdienen.
Okay.
So, und da sind wir halt dann nicht mehr zusammengekommen. Aber wir haben uns nicht gestritten.
Also es war cool.
Es war cool. So.
Haben die es verstanden?
Klar.
Okay.
Klar. Also sie fanden es nicht cool, muss man auch sagen. Natürlich war es so, ja, finden wir trotzdem nicht geil. Aber da haben sich dann halt unsere Wege getrennt, weil es war offensichtlich,
ihr müsst das machen.
Müssen das machen.
Genau. Und ihr habt das gemacht?
Wir haben es gemacht. Und da war aber auch wieder so ein Ding. Ich glaube, dieses Produzententeam damals, also wir waren dort im Studio und dann wurde der Song aufgenommen. Bricks war in der Kabine. Also es gab mehrere Räume, war ein Riesenstudio, also ziemlich großes Studio. Und wir saßen halt im Aufenthaltsraum.
Wie krass, weißt du, aus der Einzimmerwohnung an der Playstation, dann plötzlich in so einem Riesenstudio mit verschiedenen Aufnahmen.
War auch mega geil.
Überragend.
Und dann hat halt Bricks ihr Ding da aufgenommen und es hat irgendwie mega lange gedauert.
Mhm.
Also 3 Stunden oder so saßen wir halt da. Und dann kam sie halt raus, dann kam der Produzent auch raus, meint so, das hat jetzt länger gedauert, als wir dachten, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, machen wir ein andermal. Und wir so, nee, schaffen wir.
Dein Ernst?
Und er so, dann kommt rein, so. Und da haben wir, wir haben das gelernt von der Vierspur, wir müssen unseren Part durchrappen.
Und er muss sitzen.
Tak, 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 und er muss es sitzen. Und mit dieser Attitüde und mit diesem Training kamen wir halt da rein, haben das Ding in dieser halben Stunde easy. Wir haben einmal eingerappt, Backups gemacht, fertig, hat das Ding gesessen. Und die waren so, oh, okay, fuck, scheiße. Und ich glaube, sie wollten uns da so rausdrängen wieder, brauchten aber von Spectre die Grafik dafür. Und nur deswegen haben sie uns ja mit reingenommen, weil Spectre gesagt hat, ja, ich mache die Grafik.
Aber nur...
Nur wenn die beiden Jungs auch mit auf den Song... Ja, deswegen. Also er war schon immer ein geiler Typ.
Ja. So.
Und die haben dann, glaube ich, versucht, so das irgendwie so, ja, ey, hat nicht geklappt.
Haben
aber
nicht mitgerechnet.
Genau, aber der Song ist dann halt nie rausgekommen.
Wieso?
Keine Ahnung.
Aber egal, du hast einen Song.
So alles. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich den irgendwann mal fertig gehört habe. Oder
schade.
So. Ich habe den auch nirgendwo, den gibt's glaube ich auch nirgends. Also,
okay.
Wenn du
und dann seid ihr weitergegangen mit Agro.
Genau, und dann brauchten wir halt noch einen Namen für das Label. Also ich weiß gar nicht, wie der Name genau entstanden ist. Ich denke mal, wir saßen zusammen, haben überlegt und dann...
Ach, Agro hieß damals noch gar nicht Agro?
Nee, er kam nicht zu uns, hat gesagt, ey, unser Label heißt Agro Berlin.
Ah, okay,
sondern krass. Es war so, wir wollen ein Label machen so. War erstmal nur generell die Frage, ob wir Bock haben, das zu machen. Und dann irgendwann kam halt dann der Name dazu.
Du hast auch ein Tattoo, eine 2000 irgendwo.
Ja, 2001.
Ah, die 1 habe ich nicht gesehen. Und das, die eine 0, ist das dieses Sägeblatt von Agro? Oder sieht das nur so aus?
Das ist das Sägeblatt, aber die 0, also das ist eine 20 davor, dann kommt das Sägeblatt und dann kommt die 01.
Ah, okay, alles klar.
So, ja.
Krass.
Ja, das habe ich mir damals dann gemacht, ja.
Zu der Zeit dann auch?
Als wir dann den Vertrag hatten und wussten, okay, jetzt sind wir Agro Berlin.
Okay.
Dann, ja,
und wie war die Zeit bei Agro Berlin?
War geil.
Ja.
War einfach nur geil. Also es war wirklich so, wie man sich das vorstellt. Man kommt aus dem Nichts und nach merkst du so, okay, krass, es zündet, es wird immer krasser. Und dann plötzlich stehst du da und denkst dir so, wow, krass, alle reden gerade über uns. Und das ist halt geil.
Aber war das auch etwas, was du wirklich wolltest? War das dann trotzdem noch so underground oder war das dann schon mehr so kommerziell? Wie hast du das empfunden?
Es wurde natürlich immer kommerzieller.
Und wie hast du das empfunden?
Erst fand ich es geil.
Mhm.
Ich wollte natürlich, dass es Erfolg hat. Aber ich habe nie die Musik dafür gemacht, dass es... Also, dass es sich verkauft, sondern ich habe meine Musik gemacht und habe immer gedacht so, wir müssen das, was ich mache, so durchdrücken, egal wie hart es ist, egal wie assi das ist. Wir sind jetzt in der Position, wo wir asozialen oder halt unseren Rap, unsere Musik so durchdrücken können, dass es trotzdem erfolgreich ist. So. Und ich weiß aber, dass man natürlich verschiedene Moves machen muss, wie zum Beispiel der Weihnachtssong. Ist natürlich volles kommerzielle Ding, hundertprozentig. Aber ohne dem könnte man die andere Seite auch nicht durchdrücken. Und von daher war es schon immer so, dass Siggi mehr so kommerziell gedacht hat und ich aber mehr Untergrund gedacht habe. Und natürlich hat beides, ich glaube, die Waage war es dann, was es dann so besonders gemacht hat. Weil er hat ja nicht nur kommerzielle Sachen gemacht, er hat natürlich auch trotzdem Untergrundsachen gemacht. Und ich habe ja auch trotzdem auch Songs, die kommerziell wirken oder die man auch gut verkaufen kann, natürlich. Und ich glaube, dann irgendwann hat sich das so vermischt und denke, die Mischung hat es dann gemacht, dass es dann so geknallt hat.
Und wart ihr in der Zeit cool? Also haben sich alle gut miteinander verstanden? Oder?
Ja, mit Flair gab es halt immer, oder mit Bushido auch, gab es halt immer auch Reibungspunkte, natürlich.
Die sind aber erst später dazu gekommen,
die sind erst später dazugekommen, ja.
Und wie fandet ihr das, dass die dazu kamen?
Wir haben ja Bushido dazu geholt.
Ach so, okay, das wusste ich nicht.
Wir haben das...
Das ist so ein Tabuthema bei uns zu Hause. Nein, Spaß.
Also das erste Tape von Bushido haben wir quasi den Agro-Chefs gezeigt und haben gesagt, guck mal hier, der würde auch noch gut zu uns passen. Mhm. Und dann haben die es gehört und gesagt, ja, okay, cool. Und dann haben wir ihn dazu geholt und er hat dann irgendwann Flair dazu geholt.
Okay.
Ja, und dann, aber wie es halt so ist, wenn man mehrere Parteien hat.
Aber war das cool am Anfang?
Am Anfang war alles cool, ja.
Wie lange ging das cool? Wie lange war das cool?
Eigentlich war es bis zu dem Zeitpunkt, wo Bushido halt dann gegangen ist. So, bis dahin war es aber cool. Wir sind zusammen auf Tour gewesen. Klar, man hatte jetzt nicht so viel miteinander zu tun. So, man war zusammen im Studio und hat vielleicht mal ab und zu was gemacht außerhalb des Studios, aber es...
Aber es waren eher so Flair und Bushido
Sigi, ja.
Okay, krass.
Genau, und so, aber eigentlich war es immer cool, also auch die Songs, die entstanden sind, das war immer eine geile Zusammenarbeit. Das hat immer gematcht, hat immer funktioniert, das doch war gut.
Und dann ist Bushido gegangen und ihr seid aber noch bei Agro geblieben.
Mhm.
Und wie lange ging das dann noch gut?
Oh, gute Frage, wann ist denn Bushido gegangen? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es
mehr.
Auch nicht.
Aber naja, bis 2009 dann halt, ich glaube 2009 war das. Ja. Und also, ja, dann irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann zwischendrin hat man dann halt gemerkt, ich weiß nicht, ob es 2007, 2008, hat man dann halt schon gemerkt, dass es irgendwie nicht mehr den Vibe hatte.
Aber ihr wart richtig erfolgreich. Also so richtig, richtig erfolgreich. Wie waren das damals für dich, wenn du auf die Straße gegangen bist? Haben die Leute dich erkannt? Haben sie dich angequatscht?
Ja.
Wie war das für dich?
Erst war es voll geil.
Ja.
Und dann irgendwann war es aber zu viel.
Ab wann wurde altersmäßig? Wie alt warst du, als du gemerkt hast, oh, das ist eigentlich zu
so
viel für mich?
So 26.
Ja. Als du 26 warst, gab es ja noch ein ganz großes Ereignis in deinem Leben, wenn ich mich nicht irre.
Mhm.
Du bist da das erste Mal Papa geworden.
Ja, richtig.
Ey, ich habe neulich überlegt, als du das heißt dein erstes Kind, ich glaube, es ist eine Tochter, ich bin mir nicht sicher, die ist jetzt schon 20.
Ja, 19.
19.
Ja, wird aber 20, ja.
Wie krass.
Mhm.
Okay, dazu kommen wir gleich. Also du bist dann mit 26, hast du gemerkt, dir wird das jetzt langsam ein bisschen zu viel und du bist da auch Vater geworden.
Mhm.
Hatte das was damit zu tun, dass dir das zu viel wurde? Oder?
Ich war gerade ausgestiegen.
Entschuldigung, ich habe dich gefragt, ab wann war der Zeitpunkt, dass dir das zu viel wurde, dass du gemerkt hast, wenn du ausgehst?
Wir waren im Zoo. Und dann war ich da halt mit meinem Kind und dann später auch noch, als dann die anderen Kinder dazu kamen, war es ja dann trotzdem so noch, dass die Leute mich erkannt haben und dann war es halt, irgendwie fühlte ich mich da voll in meiner Privatsphäre, bedroht ist übertrieben, aber es hat mich, ich wollte das nicht. Ich war halt mit meinen Kids unterwegs und wollte halt da die Zeit mit denen haben und nicht, dass irgendjemand kommt und nach einem Foto fragt oder vielleicht noch einen blöden Spruch bringt oder so. Ja, und da habe ich dann gemerkt, dass es irgendwie nicht so cool ist, immer erkannt zu werden. So klar, es gibt Momente, da ist es cool. Also jetzt ist auch das Verhältnis ist voll cool zwischen erkennen werden und seine Ruhe haben. Das ist passt voll.
Dann wurde ja auch Agro verkauft.
Mhm.
Und ohne euer Wissen, zumindest das, was ich mitbekommen habe, wart ihr dann bei einem Major-Label, auf das du eigentlich gar keinen Bock hattest?
Ja, man muss ja dazu auch sagen, es war ja jahrelang davor, haben wir ja darum gekämpft, dass wir independent bleiben.
Ja.
Und haben.
Aber warum? Warum war euch das so wichtig? Oder dir? Warum? Wo hast du die Gefahr gesehen, bei einem Major-Label zu sein?
Die Freiheit. Ich glaube, es war die Freiheit. Also jetzt so konkret könnte ich dir gar nicht sagen, warum damals. Ich glaube, es war einfach so, man hat sich halt ein Feindbild aufgebaut, damit man halt so den Drive hat oder so. Aber wenn ich jetzt so reflektiert drüber nachdenke, dann und auch dadurch, dass ich halt auch mit denen dann halt mal zusammengearbeitet habe, es ist die Freiheit, die fehlt. Weil, also du kannst dann schon, also auch als ich bei Universal dann war für das eine Album, du kannst schon machen, was du willst.
Ja.
Aber du kriegst dann halt auch nicht den Support, den du kriegst, wenn du machst, was die wollen.
Wenn du deinem ich von damals, der von Independent zum Major-Label verkauft worden ist, heute einen Rat geben könntest, was wäre das?
Mach's genau so.
Ja?
Ja, ist schon
geil.
Klar, weil die Erfahrung muss man ja trotzdem gemacht haben. Sonst würde ich ja ewig immer nur sagen, ja, ich will nicht zum Major, weil ich denke, es wäre.
Nein, so. Aber ich find's richtig gut, dass du das gerade gesagt hast. Weil damit zeigst du, dass du mit deiner Entscheidung auf jeden Fall fein bist und dass du damals für dich die richtige Entscheidung auch getroffen hast.
Ja, definitiv.
Krass. Du hast dann da nur ein Album rausgebracht.
Mhm.
Und bist dann in der Zeit nochmal Vater geworden mehrfach, richtig?
Ja.
Du hast insgesamt 3 Kinder?
Ja, genau.
Und dann um 2010 herum ist es leiser geworden. Eine Frage, als du dein letztes Album gemacht hast, warst du da noch cool mit Sido, also mit Siggi? Oder
wir waren immer cool. Also es gab nie den Moment, wo wir uns gestritten haben oder wo wir gesagt haben, so oder irgendwie eine Auseinandersetzung hatten oder so. Nur irgendwann war es halt so, okay, ich mach meins, du machst deins. Und es war aber nie so auf so, ich habe keinen Bock mehr auf dich, sondern es hat sich halt alles so ergeben. Und
die Magie war ein bisschen weg?
Ja, nee, nicht mal das. Also wenn wir geschrieben haben, war es auch herzlich. Also, aber man hatte halt nicht so das Bedürfnis, jetzt irgendwie täglich noch zusammenzuhängen oder sich öfter zu treffen, weil es war eher so, ja, passt gerade nicht rein, so ich mach gerade mein Ding. Und er hat halt sein Ding gehabt und man hätte es halt auf Krampf so zusammenführen müssen. So, aber es. Wir waren oder sind, glaube ich, beides so Charaktere, die sagen, ja, wenn es passt, passt. Wenn nicht, dann halt gerade nicht, dann anderen Mal. Und irgendwann hat sich das halt verlaufen. Und dann war auch der Gedanke irgendwann gar nicht mehr da. So, ja, ich würde jetzt mal mit ihm irgendwie gern eine Wurst essen gehen oder einen Kaffee trinken oder so. Sondern es ist dann irgendwann so, ja, ach, irgendwann sehen wir uns dann wieder. Egal, ich mache jetzt erstmal mein Ding so. Und ich denke, so war es dann umgekehrt genauso. Und es war nie irgendwas Böses zwischen uns oder so. Es hat sich einfach verlaufen.
Und das heißt, nach deinem letzten Album hast du dann erstmal eine Pause gemacht?
Mhm.
Ich fand das wirklich rührend, wie Siggi in deiner Doku wohlgemerkt immer wieder gesagt hat, ja, mein Bobby. Und das war mein Bobby. Und ohne Bobby. Und da hat man auch genau das gemerkt, was du gerade sagst. So, es hat einfach in dem Moment da nicht mehr so gepasst, weil man so sein eigenes Ding ein bisschen gemacht hat. Aber dass da trotzdem alles immer cool war. Und wenn er über dich redet, dann funkeln seine Augen immer noch so ein bisschen. Und da ist immer noch diese Magie, die euch beide verbindet.
Ja.
Das finde ich echt schön. Das ist finde ich sehr besonders. Das gibt's, glaube ich, nicht oft.
Ja, das stimmt. Also ich habe es auch jetzt bei den letztes Jahr bei den Weihnachtsshows, habe ich es auch gemerkt, dass es einfach, ja, wir sehen uns. Und es ist einfach so wie immer.
Ja, man merkt es voll.
So, und da können wir uns, weiß ich nicht, 100 Jahre nicht sehen, das aber wir wissen ja, wer wir sind. Und ich glaube, dass man sich auch grundsätzlich nicht verändert, sondern klar, man bekommt neue Facetten an dem Charakter, den man hat. Und manche Entscheidungen trifft man dann vielleicht auch entgegen dem, was man eigentlich drin ist, aber das machen dann die Umstände. Also manche Entscheidungen musst du auch so treffen, auch wenn du eigentlich denkst, ist gerade nicht die beste Entscheidung, aber irgendwie im Verhältnis dann doch, auch wenn es nicht die schönste Entscheidung ist. So, und im Grunde wissen wir, wer wir sind, gegenseitig.
Voll schön. Und ihr habt eine Geschichte, ihr habt Geschichte geschrieben im Deutschrap, safe. Und auch nicht zu einem kleinen Part. Du hast dann aufgehört. Du hast dieses eine Album rausgebracht und dann hast du dich zurückgezogen so ein Stück weit. Was hast du in der Zeit gemacht?
Ich habe mein Leben neu sortiert. Da waren ganz viele private Baustellen, die ich hatte. Und die haben wiederum meinen Kopf nicht so funktionieren lassen, wie er sollte. Und dann, musste ich halt mich darum kümmern, dass ich erstmal kopfmäßig wieder gesund werde. Und das ging nur, indem ich mein Leben wieder ordne. Und das war halt ein Prozess. Ich musste halt ganz viele Strukturen nochmal neu machen.
Wie ging es dir zu der Zeit?
Scheiße. Extrem scheiße. Also wenn es gesundheitlich nicht funktioniert und gerade kopfmäßig, also klar, wenn es körperlich, wenn du körperlich angeschlagen bist, ist auch scheiße, aber so eine Kopfsache ist schon, habe ich unterschätzt, muss ich sagen. Vielleicht auch deswegen, vielleicht fand ich es auch deswegen so krass, weil ich es immer unterschätzt habe. Weil ich eigentlich ein sehr starker Mensch vom Kopf her bin, also sehr willensstark und auch egal wie schwer es ist oder wie scheiße ich mich gefühlt habe, es war immer, ach komm, das schaffst du jetzt noch, das schaffst du noch, das machst du jetzt noch. Aufgeben ist keine Option, weiter geht's. Ja, für mich jetzt ein bisschen scheiße, aber egal, weiter geht's. Und irgendwann aber merkst du halt, okay, dann macht's einmal zack.
Das geht nicht.
Und auf einmal ist diese ganze Stärke, die du dir aufgebaut hast, dieses ganze, ja, ich kann das, ist auf einmal weg und du kannst gar nichts mehr. Ja, und es braucht natürlich dann Zeit, um, dass man es wieder
aufbaut. Konntest du das annehmen? Also hast du es verstanden, dass du dagegen jetzt eigentlich machtlos bist und das
nee, erst nicht. Musst? Nee, erst ist es halt, also dann kam halt der Auslöser und dann dachte ich so, ja, ach komm, so lag jetzt ein paar Tage flach, war jetzt ein bisschen lost so, aber komm jetzt, so wie immer, weiter geht's. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, es geht einfach nicht. Du musst was anders machen. Ja.
Hast du das alleine gemerkt oder
nee,
hat
ich
man
bin
dich
dann,
darauf hingewiesen?
Ich habe es alleine gemerkt und bin dann auch in Therapie gegangen und habe mich da dann hingesetzt und geredet und habe dann auch die Hilfe angenommen und gemerkt, okay, es ist manchmal braucht man dann doch jemanden, der sich damit auskennt und der dir ein bisschen helfen kann, das zu verstehen, was da gerade in deinem Kopf passiert. Und ja, so hat es dann halt ein paar Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann wieder an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich mich so langsam wieder rein.
Erinnerst du dich noch daran, wie das kam? Wurde das durch etwas ausgelöst oder kam es wirklich ganz allein davon, dass du daran gearbeitet hast, dass du das...
Wie meinst du das jetzt?
Nein, wo du meintest, es kam der Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt kann ich wieder langsam.
Ach so, ja.
Gab es da irgendeinen direkten Auslöser für nee, oder das, einfach langsam?
Nee, das war langsam, Prozess? Genau, es war ein langsamer Prozess, weil ich habe ja in der Zeit trotzdem die ganze Zeit Musik gemacht und Songs geschrieben.
Aber nur für dich, oder?
Nur für mich, genau. Also
und ist Musik für dich deine Therapie, wenn ich fragen darf?
Auch, ja. Also es geht nicht alles über Musik, aber viel. Man kann schon viel verarbeiten. Also ich kann viel verarbeiten in der Musik auch. Also jetzt auch das Album, das ist sehr viel verarbeiten, aber halt nicht auf einem jammernden Niveau, sondern eher so ein bisschen witzig, Härte, Traurigkeit. Also es ist alles, meine ganze Gefühlslage ist da verarbeitet in der Musik.
Das heißt, als du gemerkt hast, du kannst wieder Musik machen, hast du ja kleine Schritte dann erstmal gemacht, vermute ich mal.
Das Musikmachen, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Also auch mehrere Tage vorher. Also es war gar nicht das Ding, was nicht ging. Das ja. Musikmachen ging. Was ich nicht konnte, war diesen Druck und den Stress von außen. Dieses irgendwie eine Veröffentlichung machen oder Interviews geben oder mich mit Leuten auseinandersetzen. Also sowas war, das hatte mir so einen Stress ausgelöst, dass ich, also es ging einfach nicht. Das war so krass. Eigentlich macht es mir gar nichts aus und ich mache das voll gerne. Und dann in dem Zeitraum ging es einfach nicht. Und da musste ich mich halt dann langsam wieder reinarbeiten und lernen, dass es mir eigentlich Spaß macht und auch lernen, wieder glücklich zu sein. Weil ich hatte da eine sehr depressive Phase auch die ganze Zeit. Und ich musste halt echt lernen, einfach wieder klarzukommen. So.
Gut, dass du es getan hast.
Schauen wir mal.
Doch, doch. Du bist dann nämlich, also ich werde jetzt einen kleinen Sprung machen.
Mhm.
2016 kam ein Album raus.
Mhm.
Und dann kam 2020 ein Album raus. Das.
Nee, 17, 18 und 19 kamen auch noch Alben raus.
Ah ja?
Ja.
Okay, fuck. Die habe ich übersehen.
Nicht schlimm.
Aber ist ja egal, weil ich will ja sowieso zu dem 2020-Album kommen.
Ja.
Bobby Dick. Überragendes Album.
Oh,
ich liebe es. Es ist so, so gut.
Oh, danke schön.
Also, oh, ich war so. Also, ich habe mich total gefreut, dass du zugesagt hast, zu mir zu kommen. Mhm. Und natürlich bist du bei uns zu Hause eine Legende. Du gehörst einfach, man kann dich aus dem Deutschrap nicht wegdenken. Aber deine damaligen Songs, so auch zu Sido-Zeit und so, so ist nicht so so. So.
So.
Und also anders als alle anderen sehe ich da jetzt nicht so die frauenfeindlichen Texte, sondern das war damals halt so. Jeder hat so gerappt. Ist so. Also machen wir uns mal nichts vor. Ich find's nicht geil, aber es stört mich auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so die Mucke, die ich hören will. Und Bobby Dick will ich hören. Ich will es jetzt hören, ich will es morgen hören, ich will es übermorgen hören.
Ach cool.
Also es fängt cool, damit an, dass der erste Song mach mal und dann die Textzeile danke für eure ganzen Tipps, ich werde sie mir nicht zu Herzen nehmen. Ey, geil! Und so zieht sich das durch das ganze Album. Ich hatte richtig gute Laune.
Cool.
Ich wollte jeden Song hören. Also du siehst, ich bin auch richtig so,
ja.
Weil, also ich liebe Hip-Hop und ich bin anders als du, der ja mal auch einen Ausflug in die Rock-Szene gemacht hat. Ein absoluter Hip-Hop-Nazi so. Komm mir nicht mit Rock, komm mir nicht mit Techno. Ich geht gar nicht so. Richtig Streitgespräche zu Hause.
Ja, okay.
Aber das ist richtig Hip-Hop und vom Feinsten so. Auch richtig so, die Beats sind geil, die Texte sind geil.
Dankeschön.
Du bist wahnsinnig gereift, übertrieben erwachsen geworden in deinen Texten. Und ich muss euch sagen, ein Song, oh, ich werde richtig emotional, wenn ich den jetzt raushaue.
Mhm.
Nie wieder. Ist, glaube ich, einer meiner momentan absoluten Lieblingssongs. Ich höre ihn immer wieder und ich mache wie so ein Mantra in mir. Er hat so recht, er hat so recht. Du musst jeden Augenblick genießen. Und ich habe diesen Song gehört, ich habe sofort geweint.
Mhm.
Ich habe sofort geweint. Es ist kein trauriger Song. Es ist nur ein sehr, sehr ehrlicher Song. So nie wieder Windeln wechseln, nie wieder auf den Spielplatz. Und dann so, Papa, bring mich nicht mehr in die Schule. Ich bin jetzt eins von den coolen Kindern. Ich gehe gerade durch diese Phase mit meinen Kindern.
Okay, ja.
Ja, danke für diesen Song.
Gerne.
Ich finde ihn so, so gut. Und ich werde ihn jeden Tag hören, weil er mich daran erinnert, dass wir die Zeit unbedingt in jedem Augenblick genießen müssen.
Ja,
weil
stimmt.
Morgen ist schon wieder nie wieder.
Aber ich glaube, der heißt das letzte Mal, oder?
Das letzte Mal, Entschuldigung. Aber du sagst, ja, stimmt, das letzte Mal Windel wechseln, das letzte Mal im Sandkasten.
Ja.
Sorry, oh, ich kann das nicht mal rausschneiden, weil ich so lange geredet habe. Okay, das letzte Mal auf dem Bobby Dick Album. Ich verlinke diesen Song auch nochmal separat.
Ja, aber ist ja egal, also es kommt ja darauf an.
Wie hast du dich dabei gefühlt, als du diesen Song geschrieben hast? Und war das da bei dir schon diese ganzen letzten Male?
Ja, das war schon alles durch. Ja, das habe ich schon alles. Also
deine Kinder sind alle erwachsen?
Nee, nicht, aber schon Teenager auf jeden Fall. Und damals waren sie auch schon aus dem Gröbsten raus eigentlich. Also jetzt mittlerweile ist man ja nur noch Lebensmittelauftreiber. Und ab und zu mal, klar.
Ist das wirklich so?
Ja, ab und zu mal isst man auch zusammen oder macht man so einen Spieleabend oder sowas. Oder guckt man einen Film zusammen. Aber so dieses, dass man jetzt gebraucht wird die ganze Zeit oder Beschäftigung überlegen muss. Klar, man geht dann auch mal Lasertag zocken oder so oder macht mal irgendwas. Also das schon, aber es ist, der Alltag ist einfach nur, okay, ich koche was, sorge dafür, dass sie zur Schule gehen, beziehungsweise Das ist jetzt eigentlich nur noch bei meinem Sohn, der ist der Jüngste, bei dem muss ich eigentlich nur darauf achten.
Wie alt ist der?
Der ist 14 jetzt. Und ja, aber der macht ja auch, also mit 14, er spielt Fußball, macht sein
Training
und alles.
Aber du hast richtig viel mit deinen Kindern gemacht, also du warst
ja
richtig Papa.
Ja, das auf jeden Fall. Das hundertprozentig. Also mir war es auch wichtig, dass ich zur Erziehung auch einen großen Teil beitrage, weil ich wollte nicht irgendwann das Gefühl haben zu sagen, ah, hättest du mal. Oder was wäre, wenn ich das und das gemacht hätte, sondern ich habe immer gedacht, nee, ich möchte 100% da sein und 100%, dass meine Kinder das von mir so mitkriegen, erziehungstechnisch, wie ich mir das vorstelle. Was davon denn ankommt und umgesetzt wird. Du, am Ende haben Kinder schon, sage ich, von Geburt an ihren eigenen Charakter und man kann Erziehung, man kann so Trigger setzen oder versuchen, genau die ein bisschen zu formen. Manches kommt halt an, manches wird aufgenommen und manches halt nicht. Und ich merke es jetzt, wenn die halt älter werden, ist es so, manches hat gefruchtet in der Erziehung und manches halt einfach nicht.
Aber habt ihr ein cooles Verhältnis?
Meine Kinder und ich?
Ja.
Ja. Naja, definitiv.
Kommen die mit Problemen zu dir?
Mittlerweile wollen die es lieber selber klären. Oh. Also das irgendwann kommt dann auch der Punkt, da reden sie lieber mit ihren Freunden drüber, als mit ihren Eltern. Ja, doch.
Ich glaube, ich will das nicht hören.
Ja, doch, ist aber so. Also wenn ich überlege, damals, so mit 17, 16, bin ich auch nicht mehr zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ey, ich habe hier ein Problem. Da bin ich zu meinem besten Freund gegangen und habe das mit ihm besprochen.
Aber der ist doch erst 14, dein Kleiner. Kommt der auch nicht mehr?
Nee. Nee, das ist... Aber das ist ganz normal. Also untereinander, die Geschwister untereinander reden noch miteinander. Also dann eher noch über so Probleme, weil... Ja, also... Aber ich verstehe das schon. Wie gesagt, ich wollte auch nicht zu meinen Eltern gehen und sagen...
Ich gar keinen Bock. Davor habe ich echt Angst, muss ich dir sagen. Die wissen ja, dass Papa Mucke macht.
Ja.
Wie finden die das?
Ist denen relativ egal. Also die kommen gerne mit zu Auftritten. So, das finde ich schon ganz interessant und sehen mich auch gerne auftreten. So, das ist cool, aber... vielleicht hören die auch den einen oder anderen Song mal, aber eigentlich ist es egal.
Aber egal ist besser als Scheiße finden, von daher.
Ja. Ja, Scheiße finden sie es nicht. Also jetzt mit den neuen Sachen und so, ich zeig denen das auch alles und so. Und also sie sind schon interessiert.
Aber die machen jetzt nicht selber Mucken,
nee,
oder?
Nee, gar nicht.
Keinen künstlerischen.
Nee, überhaupt nicht.
Und jetzt ist es ja, ich habe mir gerade das letzte Mal übelsten Fauxpas geleistet, das tut mir schrecklich leid, es hängt immer noch nach. Und jetzt kommt ja dein neues Album raus, dieses Jahr, aber am Freitag, diesen Freitag, am 6.2. kommt ja deine erste Single raus.
Ja.
Erzähl mal, wie kam es dazu, dass das jetzt so ein neues Projekt wieder entsteht und...
Ja, ich habe halt die
Weil 2020 ist ja jetzt schon eine Weile her,
ja.
6 Jahre,
ja,
um es genau zu nehmen. Ich durfte so ein bisschen was sehen, ihr aber auch auf Instagram. Und das ist... Ich freue mich auf das, was da kommen wird.
Ja, ich freue mich auch. Dankeschön erstmal. Und ja, ich habe halt die ganze Zeit produziert und Songs geschrieben und...
Du machst auch alles alleine, richtig?
Ich produziere
alles
selber, genau. Ich mixe und master selber die Videos. Klar, ich habe jemanden, der das für mich filmt, aber mache ich auch den Schnitt und Color Grading, alles selber. Also es ist komplett, bin komplett ich, ja. Und es ist einfach geil, also es fühlt sich gut an. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Es macht mir Spaß wieder, Musik zu machen, die Musik rauszubringen, das Social Media... Also es macht, ich habe einfach wieder Spaß an der ganzen Sache.
Und was ist, wenn dann aber wieder so ein Hype entsteht und du auf der Straße wieder von allen angesprochen wirst?
Ich glaube nicht, dass es passiert. Also wenn, dann gucke ich dann. Ich bin nicht so jemand, der so groß vorausplant, sondern ich schaue, wie ist jetzt die Situation und dann reagiere ich darauf.
Warum bestes Stück? Weil bestes Stück klingt für mich so ein bisschen...
nicht Penis.
Nein, nein, da hast du ja ein geiles Video auf Bobby Dick. Ey, das ist auch geil. So, auf Bobby Dick gibt's einen Song und dann kommt da so ein kleiner Teaser und der besagt, dass das Video rein gar nichts mit dem Song zu tun hat und dann geht's los. Ich bin gestorben. Ich habe mich so bepisst. Ey, das ist so, so gut.
Dankeschön,
also wirklich,
danke.
Ich bin ein Riesenfan von dem Album. Nein, bestes Stück klingt für mich so ein bisschen wie mein letztes Album.
Mhm. Ja, nee, es wird nicht mein letztes Album sein. Definitiv nicht. Nur es ist jetzt gerade halt das, alles, was ich die letzten Jahre so erlebt habe, gemacht habe, das ist so alles zusammengekommen zu diesem Album. Und es ist jetzt, also Stand jetzt, textlich, musikalisch, es ist einfach das Beste, was ich jetzt zu diesem Zeitpunkt machen kann. Und deswegen ist es das beste Stück, weil es einfach mein Top-Level ist, was ich erreicht habe.
Ist das ein persönliches Album?
Sehr, ja.
Weil du darin auch...
Es gibt natürlich auch Punchlines und sowas, also es gibt ist auch viel Rap dabei, aber trotzdem hat es immer was Persönliches,
geil,
was darin verarbeitet ist.
Oh, das liebe ich
also,
ja.
Es ist wirklich, also gerade auch wenn man mich kennt ein bisschen und auch die Vergangenheit so ein bisschen kennt, dann hört man die Songs und man weiß, dass in jeder Line irgendwas steckt, was ich erlebt habe oder was ich gerade denke. Also es ist echt, manche Songs sind so sehr, man denkt so, okay, ein normaler Rap-Song so, aber wenn man halt ein bisschen tiefer geht, also es gibt immer mindestens noch eine tiefere Ebene, was man entdecken kann.
Wie war das für dich? Wie war das für dich, dieser Prozess, so ehrlich mit dem umzugehen, das darin verarbeiten zu können und vielleicht eigentlich auch das erste Mal?
Das war eigentlich, also eigentlich, ich habe das schon immer gemacht, nur es ist halt nicht immer alles rausgekommen. Also klar, manchmal hat man auch Songs, die so persönlich sind. Also es gibt auch jetzt für dieses Album, habe ich auch einen Song gemacht, der sehr persönlich ist. Aber den werde ich nie veröffentlichen.
Was?
Weil das ist was ich verarbeitet habe für mich. Und ich habe das, also ich selber, wenn ich den höre, werde ich halt immer traurig. Und ich kann den selbst gar nicht hören. Also ich könnte den gar nicht mixen und mastern, weil wenn ich den höre, dann falle ich ganz krass wieder in ein Loch. So und
der macht dich nicht gut, der lässt dich nicht gut fühlen?
Nee, der macht mich einfach traurig, weil es halt nochmal reflektiert und nochmal zusammenfasst, was die letzten Jahre so passiert ist, so auf den Punkt, weißt du, so einfach für mich, dass ich mal mir runter geredet habe und dieser komplette Song ist einfach für mich, wenn ich ihn höre, so total traurig und deswegen liegt er da, ist auf einer Festplatte, in der Schublade sozusagen und vielleicht irgendwann mal, aber jetzt ist noch nicht der
also
Zeitpunkt.
Mixen und Mastern kann mein Mann machen, dann muss ich machen und dann kann
ja.
Aber der Hörer ja. Sozusagen den Song einmal.
Ja, aber es gibt trotzdem auch ganz viele Songs, die auch persönlich sind und die auch denselben Vibe haben, nur mit denen komme ich halt besser klar mit den Songs.
Aber ist das so Hip-Hop, so wie ich es mag? Also so wie ich.
Ja.
Ja?
Straight. Also es ist wirklich ein straight Hip-Hop Album. Und ich habe mich
geil.
Da wirklich auch an die Sektezeit orientiert.
Geil.
An damals, aber halt mit Sounds von heute.
Ja,
also es ist
ja egal.
Es Hauptsache ist klassisch
modern.
Hauptsache
es ist nicht dieses neumoderne Pop, Trap, irgendwas.
Nee, gar nicht. Null. Also
was ich gar nicht verstehe.
Es sind wirklich Hip-Hop-Beats vom Feinsten, so die, so wie ich es vom Feinsten machen kann.
Hörst du dir deine Tracks dann eigentlich an, weil du sagst, diesen einen kannst du auf gar keinen Fall hören? Hörst du dir die anderen an?
Ja. Doch.
Gibt es welche aus deiner Vergangenheit, wo du sagst, stehe ich gar nicht mehr dahinter?
Nee, das gibt's nicht, weil jeden Song, den ich gemacht habe, habe ich ja aus einem Grund gemacht. Also ich mache ja nicht einfach einen Song, der mir nichts bedeutet. So, das heißt, selbst wenn ich ihn jetzt vielleicht nicht mehr so machen würde, war es trotzdem zu dem Zeitpunkt eine Phase in meinem Leben, wo ich das genauso gefühlt habe und genauso machen wollte. Und deshalb stehe ich auch dazu, dass ich den gemacht habe. Und ich schäme mich nicht dafür oder sonst was, sondern es ist ein Abschnitt von meinem Leben und dazu stehe ich auch immer.
Hast du einen Lieblingssong von dir?
Das ist stimmungsabhängig. Also gerade wenn ich so Konzerte gebe, dann manchmal spiele ich halt Ich bin's am liebsten. Dann ist wieder Ghetto-Romantik, oder halt dann die Rockplatte, also drinne oder so, der Song. Es ist immer unterschiedlich. So, es gibt nicht den Song, den ich immer gerne spiele. Es ist immer tagesformabhängig, welchen Song ich heute gerne spiele. Und ja, von daher variiert es so.
Und du warst ja 2025 mit Siggi dann wieder auf der Bühne. Hatten wir ja kurz davor darüber geredet. Wie war das für dich? Weil ich vermute mal, ohne dir jetzt nahe treten zu wollen, es ist auch deine eigene Entscheidung gewesen, deswegen darf ich das jetzt so sagen. Mhm. Der spielt ja wahrscheinlich in durchaus größeren Hallen.
Definitiv.
Ja, okay. Ja, na klar. Also es ist aber jetzt nicht, also, und dann habe ich mich so gefragt, so, ob du, also du hast ja schon gesagt, du bereust deine Schritte nicht. Und du hast mir das auch schon beantwortet. Ich glaube nicht, dass du es bereust, dass du heute da bist, wo du bist und er da, wo er ist.
Nee, gar nicht.
Es war ja deine auch Entscheidung. Und ich glaube auch, dass er so massiv in der Öffentlichkeit stattfindet, auch sein Privatleben. Ich weiß nicht, ob das so deins gewesen wäre. Aus dem, was du mir hier gerade schilderst, vermutlich eher nicht. Aber wenn du dann mit ihm auf so einer Bühne stehst, wie ist das dann für dich? So, hast du dann so eine Gedanken, so, oh, das hätte ich auch haben können? Oder genießt du einfach nur den Moment dann?
Also erstmal hatte ich Riesenschiss. Das ist das Erste. Er hat ja dann gesagt, ja komm, dann komm doch mit auf die Bühne. Und also klar, ich habe ja auch Festivals und so gespielt. Ja, auch, also auch Solo, wo ich dann auch vor 20.000, 30.000 Leuten spiele. Also das habe ich schon auch gemacht, aber ich bin immer aufgeregt vor jeder Show, egal ob es 50 Leute sind oder ob es 50.000 Leute sind. Und ich war, ich glaube 2022 war ich das letzte Mal auf Tour, das heißt, ich habe dann 3 Jahre überhaupt nicht live performt. Und dann komme ich halt dahin.
Krass, und dann gleich
sehe die Waldbühne war es, glaube ich, ne? Und sehe dann da einfach alles voller Menschen, hab dann mal so kurz rübergelinst und denk so, fuck. Und ich war so nervös und dann komme ich da auf die Bühne und ich weiß nicht, ich glaube, das war die erste Show auch. Da haben wir halt Hol doch die Polizei performt und die Leute haben es echt gefeiert so. Das war auch ein echt schönes Gefühl. Und dann war der Song vorbei. Und dann guckt er mich an und sagt, das ist auch alles deins. Und ja, das war dann für mich so, okay, krass. So, und das, ja, das ist schon krass. So, das, also mehr brauche ich auch nicht als das.
Die Wertschätzung.
Ja, genau. Dass er halt weiß, er hat nicht vergessen, wie alles angefangen hat. So, und das ist alles, was ich brauche. Alles andere ist, Ich muss nicht von ihm erkannt werden. Ich muss nicht irgendwie Millionär sein oder so. Ich will einfach nur, dass meine Kunst gewertschätzt wird und ich davon leben kann. Das wäre schon schön. Also momentan geht's noch, aber man weiß halt nie. Weißt du, Musik und Kunst ist halt immer so ein Ding. Entweder man ist Geschäftsmann, dann hast du die Maschinerie, die läuft, oder du bist halt, so wie ich, einfach ein Künstler und guckst, okay, wie läuft's dieses Jahr, wie läuft's nächstes Jahr? Und aber ich habe mich dafür entschieden, so das so zu machen, weil ich mich so am wohlsten fühle. Und so habe ich auch den Drive, immer weiterzumachen. Also jetzt die letzten Jahre war es ja auch eine Art, also klar, ich war auch nicht gesund und ich brauchte die Zeit, aber irgendwann verfällt man dann doch auch in so eine Bequemlichkeit. Dann denkt man so, ja, eigentlich könnte ich auch irgendwie nichts machen oder so ein bisschen nur was machen oder ich könnte da arbeiten oder das, dann wäre ich so ganz entspannt. Und das aber killt auch die Kreativität. Also für mich ist es so. Und deswegen brauche ich auch immer den Drive zu sagen, okay, das, ich muss das machen. So. Und dann werde ich auch irgendwie kreativ. Also, keine Ahnung, ist voll strange, aber ich brauche so dieses, ein doofes Beispiel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel NBA 2K zocke, ja? Ich fange an, dein Charakter ist ja noch bei null und du musst dir das alles aufbauen, so. Dann mache ich das, Spiel eine Saison vielleicht und dann habe ich die Höchstwerte und dann macht es mir keinen Spaß mehr. Dann mache ich den Charakter weg und fange nochmal von
neun an.
Und dieses Aufbauen, so dieses von null anfangen, keine Ahnung, das ist so dieses, was ich dann auch in der Musik brauche. So. Also deswegen jetzt 6 Jahre nichts gemacht. Das ist
eine lange Zeit.
Also ich musste auch meine ganzen, also nicht ganzen, also aber Facebook und YouTube, die Kanäle muss ich jetzt neu aufbauen. Und da habe ich jetzt auch seit einem Jahr von null angefangen und baue das alles auf. Und das ist aber auch, also es fühlt sich aber gut an, muss ich sagen.
Ja, ne? Das ist auch ein Stück weit von null anfangen, ne?
Ja, und das ist auch alles okay so. Also klar, es hätte alles nicht sein müssen, aber du, das Leben spielt halt so, wie es spielt. Die Ereignisse passieren und man trifft Entscheidungen und dann ja, muss man halt gucken, dass man zu sich steht und weitermacht, ja. Und das ist das, was ich jetzt mache.
Und das ist das, was wir dann jetzt kriegen mit Bestes Stück?
Genau, ja.
Die Single kommt safe am Freitag raus?
Ja, safe.
Okay, wir freuen uns.
Am Donnerstag das Video um 19 Uhr und Freitag...
19 Uhr? Ist ja aber eine ungewöhnliche Zeit.
Ja, ich weiß, aber ich finde es okay.
Finde ich super. Wo?
YouTube, auf meinem Kanal.
Okay.
Bobby Dick TV.
Bobby Dick TV. Ja. Weil es gibt ja auch noch B-Tide. Wieso jetzt Bobby Dick TV?
Ja,
wieso Bobby Dick? Wieso überhaupt Bobby Dick?
Das habe ich mir damals mal überlegt. Und jetzt ist mein AKA. Ist halt einfach, ja, irgendwann kam das mal.
Bestes Stück, Bobby Dick, so. Ja. Auf Bobby Dick ist auch noch ein Song. So, wo,
Ja, ist halt witzig. Ich find's
ist es auch, auf jeden Fall, total. Ja. Und da wird dann um 19 Uhr das Video zu sehen sein am Donnerstag. Und am Freitag ist dann die Single überall zu hören, wo es Mucke gibt.
Genau.
Bist du aufgeregt?
Ja, bin ich.
Warum? Weil du gucken willst, wie die Reaktionen sein werden?
Ja, und das ist ja auch meine erste Veröffentlichung, die ich komplett alleine mache. Also sowohl auch Label. Also ich habe ja, ich habe kein Label wirklich, aber ich nenne ja mein Label B-Tide sein Label. So.
Gab es nicht auch mal ein Tape?
B-Tide sein Album? Genau. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, so wie damals.
Geil. Weißt du,
so einfach so wie damals.
Geil.
Deswegen B-Tide sein Label. So einfach.
Also mega.
Ist nicht wirklich ein Label, aber ich fand es halt witzig.
Aber es ist geil, super
so.
Cool.
Und ja, und ich mache halt wirklich gerade alles alleine. Hab natürlich einen Vertrieb und natürlich auch eine Booking-Firma. Also es gibt natürlich Partner, aber so gesehen... Konzepte und alles, mache ich alles alleine.
Und dann gehst du dieses Jahr schon auf Tour?
Genau, im September.
Wow. Ja. Aber bist du da aufgeregt?
Ja, sehr. Es ist auch eine kleine Tour aber erstmal, weil ich habe...
Aber am 28.12. ist er in Berlin.
Genau, mein Birthday Bash. Ist
geil.
Am Start.
Freue ich mich übertrieben drauf.
Ja.
Ich will dich unbedingt live auf der Bühne sehen. Arbeitest du irgendwie darauf hin? Machst du irgendein Training mit dir selber, dass deine Aufregung ein bisschen runtergeschraubt wird?
So Atemtechniken gibt es.
Machst du?
Mach ich dann, aber erst kurz vorm Auftritt. So dann, also auch, dass das Lungenvolumen denn.
Okay, aber ganz kurz, wenn du im September auf Tour gehst, heißt das, bis September sind dann auch schon alle Songs draußen?
Ja, am 28.08. kommt das Album. Und dann gehe ich September auf Tour.
Und wie viele Singles können wir vorher erwarten?
6 bis 8.
Geil.
Ja.
Weißt du auch schon in was für einem Rhythmus oder machst du dir da gar keine... Du darfst das alles selber entscheiden, oder?
Ja, genau.
Das ist schon ganz schön geil.
Das ist geil. Also alle 3 bis 4 Wochen kommt eine Single raus bis dahin. Und die Reihenfolge steht noch nicht hundertprozentig fest, aber ich habe jetzt auch schon 5 oder 6 Videos fertig. Also es ist schon alles ja, geplant und in der Pipeline. Bisschen muss ich noch machen. Paar
Sachen. Aber ist geil.
Ja.
Und du kannst auch nicht zurück, weil steht ja schon alles.
Also ja, ich will ja auch gar nicht. Ja, ja, nee, oh, nee, das ist so geil. Schön. Also ist ja.
Werden deine Kinder auch kommen zu deinen Konzerten?
Also in Berlin auf jeden Fall. Da werden sie kommen.
Ist es dann das erste Mal, dass du vor denen auf der Bühne stehst? Oder
die waren schon öfter dort. Also sie waren jetzt auch bei den Weihnachtsshows zum
waren
Beispiel
die auch?
Dabei. Ja.
Wie war das für dich, die Weihnachtsshows? Das
ist auch war geil.
Und da ging es dir dann schon besser? Sorry, dass ich dir ins Wort falle. Weil da warst du ja dann schon mit ihm ein paar Mal vorher auf
ja,
der Bühne.
Ja, aber ich war trotzdem mega aufgeregt. Weil, also davor war es ja nur eine Strophe, die ich performen musste und eine Hook. Und ich habe ja die Weihnachtsshows eröffnet.
Ja, habe ich gesehen.
Und das war halt das erste Mal wieder, wo, es war jetzt keine Riesenshow so, ich hatte nicht viel Möglichkeiten, aber trotzdem habe ich ja allein, also mit meinem Backup-Rapper vor den Leuten performt und es war jetzt meine Verantwortung, dass das alles passt.
Es hat gepasst, die Crowd ist übelst mitgegangen.
Das war cool, ja, das stimmt. Und aber ich hatte so Schiss wieder davor.
Aber das ist gut, du musst
Alter,
Angst
mein
haben.
Mund war so trocken.
Aber das ist, ja, aber, mein Schauspiellehrer ja. hat immer gesagt, du musst aufgeregt sein, weil wenn du nicht aufgeregt bist, verkackst du. Weil nur wenn du aufgeregt bist, gibst du wirklich dein Bestes.
Ja, aber ich war so aufgeregt, dass ich deswegen teilweise, nein, also ich habe nicht wirklich verkackt, aber ja, hier und da war eine Silbe kam
sehr geil.
Raus, aber ja,
passiert.
So wie es ist halt live und das ist mir auch wichtig, dass wenn ich live spiele, dass auch live ist.
Geil. Mhm.
Viele lassen ja auch einfach ihr Playback laufen
ja,
und rappen dann drüber.
Machst du nicht.
Mach ich überhaupt nicht. Nee. Und wenn ich verkacke, dann verkacke ich auch richtig. Und dann sollen die Leute auch sehen, dass ich verkackt habe.
Das ist menschlich.
Genau.
Wenn du deine Tour jetzt spielen wirst, also gerade der 28.12., kommt dann auch alte Songs oder nur neue?
Die Tour besteht aus allen möglichen Songs. Also wirklich, meine ganze Diskografie, also meine Rosinchen, die ich sage, die sind geil, die spiele ich von der Agro-Zeit. Sogar noch einen Song aus der Tape-Zeit spiele ich.
Welcher?
Eiswasser. Ja, das ist so
ein, findet man den noch irgendwo? Muss ich mir direkt
überlegen.
Hast du die ganzen Tapes noch von früher?
Ja.
Alle?
Alle. Also meine Mama hat die damals gesammelt, alle.
Geil.
Alles archiviert. Die sind jetzt bei meinem Stiefvater. Und der hat alles. Es gibt sogar... Das wird irgendwann mal zeige ich euch die. Es gibt 2 Videos, die hat mein Stiefvater gedreht mit mir und Siggi ganz am Anfang.
Die hat nie jemand gesehen?
Hat nie jemand gesehen, nein, niemals. So, die sind archiviert. Es gibt sie und irgendwann
geil.
Werden wir vielleicht mal das der Welt präsentieren, aber und es ist wirklich
geil.
Einfach mit so einem Camcorder und ich weiß nicht, wie er es geschnitten hat, das konnte mein Stief, der war schon immer auch so Technik.
Mit dem bist du cool, ja?
Ja, voll.
Schön. Siggi sagt in der Doku, jeder, der zu Hause noch das Tape Be Tight sein Album hat, hat ein Meisterwerk zu Hause und er sollte das echt hüten wie einen kleinen Schatz. Und ich habe mal geguckt, das gibt's wirklich nirgendwo. Also du kriegst es einfach nicht.
Mhm. Das stimmt, das stimmt.
Fand ich auf jeden Fall süß, dass er das gesagt hat.
Ich hab's letztens auf Kleinanzeigen.
Hast du es gesehen, ja?
Habe ich's? Was das? Ich glaube, es war das für, ich glaube, 80 Euro oder so. Also
überleg mal, das ist ganz schön heftig.
Ist schon heftig, ja.
Ist geil. Ich find's übelst geil. Ich muss dich noch kurz was fragen. Und zwar, in der Doku, glaube ich, war das, da gibt es einen Live-Ausschnitt aus Agro-Zeiten noch, wo ihr eine Show gespielt habt und du auf irgendwas meines Erachtens sehr, sehr Hohes gestiegen bist. Und ich habe das so geguckt und denk mir so, na, was macht der da jetzt so? Der wird sich doch da jetzt nicht fallen lassen, weil es war wirklich hoch.
Mhm.
Also so hoch. Und dann bist du da wirklich in die Menge gesprungen. Bist du das, also erinnerst du dich daran? Weißt du, was ich meine?
Ja, in Bremen war das.
Hast du das
ja.
wirklich gemacht?
Ja.
Bist du geisteskrank?
Ja, damals war ich.
Ey, ganz kurz, wie alt warst du denn da?
Ja, das muss 24, 25?
Es ist so, mir im Kopf geblieben, weil ich konnte das gar nicht glauben. Bist du wahnsinnig? Ich meine, es ist ja alles gut gegangen, oder? Ist alles
gut
gegangen?
Ja, ist alles gut. Hat nur ein bisschen am Rücken, so hatte ich dann die ein oder andere Hand dann gespürt.
Hast du gar nicht darüber nach... Es war wirklich hoch.
Ja, es war wirklich hoch. Ich würde es auch heute nicht mehr machen.
Nee, oder? Okay, nee, ey, das war so absurd. Ich gucke das so und ich denke mir so, nein, der steht nur da oben und will die Crowd gerade so ein bisschen animieren. Und dann siehst du plötzlich irgendwelche Handzeichen und alle rennen so in die Ecke und der lässt sich wirklich fallen. Das war richtig absurd.
Das war Stage-Diving Next Level.
Ja, aber wie? Ja. So konkret Next Level. Ja,
doch, das war, aber war geil. War,
hast du öfter so eine verrückten Sachen gemacht?
Also ja, ich habe öfter mir Sachen gesucht, von wo ich Stage-Diven kann. Ja, das fand ich immer schon geil. So und ja.
Aber jetzt?
Jetzt nicht mehr.
Jetzt sind wir.
Nein.
Wir sind jetzt d'accord, wir benehmen uns.
Ja, naja, ich habe mich ja trotzdem. Ist ja nicht daneben benehmen, wenn ich von da runter spiele.
Nein, aber es ist schon gefährlich. So.
Klar, es ist gefährlich, aber das macht's ja aus. So. Also fangen die mich jetzt oder nicht? Aber ich wusste ja, dass.
Lebst du gern gefährlich oder hast du gern gefährlich
gelebt? Ich habe gern gefährlich gelebt.
Ja?
Hab gern mit dem Feuer gespielt auch und doch, das war, hat den Reiz des Lebens für mich so ausgemacht. Mittlerweile nicht mehr, aber doch, als ich jünger war, war also.
Was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele?
Für die Zukunft?
Mhm.
Habe ich mir gar nicht so konkret Gedanken gemacht. Ich glaube, gesund bleiben und glücklich sein.
Bist du gerade glücklich?
Gerade bin ich glücklich, ja.
Weil es klang für mich so, als wärst du eine Zeit lang nicht glücklich gewesen.
Ist auch so. Und jetzt, seit ein paar Jahren, habe ich gelernt, dass man glücklich sein darf.
Voll.
Und
voll.
Da kann man dann auch die Entscheidung dementsprechend treffen. Es gibt immer jemand, der denkt, Glück nur so lange gut findet, solange er daran beteiligt ist. Und ja, aber darauf darf man sich dann auch nicht, daran darf man sich nicht fesseln lassen. Und ja, das muss man halt erstmal begreifen irgendwann.
Finde ich gut. Also ich bin glücklich, weil du heute hier bist und ich bin noch glücklicher, weil ich am Freitag, ich freue mich auf Donnerstag 19 Uhr auf das Video, ich freue mich auf Freitag, ich freue mich auf alles, was von dir kommt, weil du bist wirklich ein Künstler für mich geworden, auf den ich richtig Bock habe. Ich habe richtig Lust, deine Mucke zu hören und das ist passiert mir nicht mehr oft, weil Mucke ist so ein Ding so, ich hänge extrem in der Schleife drin von der Musik von damals, weil mir die halt die neue Musik einfach nicht zusagt. So berührt mich nicht. Und mich hat halt dieses Bobby Dick Album, es tut mir leid, dass ich das wieder erwähnen muss. So, es hat mich so krass einfach mitgenommen. Ich finde die Videos cool, ich finde die Texte cool und ich könnte mir vorstellen, dass dein neues Album mich noch mehr kriegen wird, weil ich mag so tiefe Sachen. Ich mag so Sachen, wo ich drüber nachdenken darf. Und ich mag Sachen, die mich etwas fühlen lassen. So, die Zeit, wo ich zu einem Song tanzen will, ist vorbei.
Ja. So. Ja.
Und deswegen, ich freue mich wahnsinnig auf das, was bei dir kommt. Ich bin richtig aufgeregt. Es ist auch lange, es ist wirklich sehr, sehr lange her, dass ich dieses Gefühl habe, so, oh, geil, ich will dieses Album hören. Danke dafür auf jeden Fall.
Ach cool, ja, freut mich
sehr. Kennst du das von früher so?
Ja.
Also nein, du wahrscheinlich nicht. Weil
doch,
wir,
doch, natürlich. Ja? Ja, klar, ich hatte ja auch Künstler, die ich gefeiert habe.
Ja, und dann hast du so drauf gewartet, so, oh, geil, natürlich, das neue Album kommt. Und das geht mir gerade so.
Cool.
Und es ist wirklich lange her, deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Ja, freut mich sehr.
Ich muss dir leider auch die letzte Frage stellen, die ich hier jedem stelle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du sagen wirst, nee, gibt's nicht. Und zwar die maximale Blamage. Was war das Peinlichste, was dir bis dato passiert ist?
Die maximale Blamage.
Also es war schon peinlich, aber ich habe es trotzdem mit Humor genommen und man kann auch drüber lachen, weil nicht wirklich was passiert ist. Splash 2017 war das, glaube ich. Da war ich mit Sido auch auf der Bühne. Und die haben uns vor der Show beim Soundcheck schon gesagt, ey, Vorsicht, hier sind Kameragräben auf der Bühne. Also du hattest quasi die Bühne und dann war da so ein Rechteck ausgeschnitten und da waren Kameras nochmal drin.
Voll gefährlich.
Sie haben uns ja gewarnt, haben halt gesagt, so.
Die haben uns ja gewarnt.
Und dann kam West-Berlin, den Song haben wir gespielt. Und dann, ja, sind aus West-Berlin, wow, und sind so abgegangen, bla, und ich bin dann halt so rückwärts und hab so, yo, 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 dreh mich um und fall genau in diesen Graben rein.
Oh.
Und es war wirklich, ich will so den Schritt machen und fall so und hab gefühlt, also jetzt im Nachhinein, wie, als wäre alles ein Zeitlupe gewesen.
Oh,
okay,
shit.
Achtung, Schien, du musst jetzt so, also wie so eine Katze irgendwie, die versucht.
Weil ich jetzt da am besten runter.
Und dann bin ich halt da gelandet und du siehst dann auch so ein Security so.
Shit, hast du dich verletzt?
Nur mein Handgelenk ein bisschen verstaucht.
Hast du dann weitergemacht?
Ja, es war mein,
war vorbei.
Das war mein Abgang.
Shit! Entschuldigung.
Und nee, ist so absolut. Und das hat auch von hinten hat es jemand gefilmt, so wie ich dann mich umdrehe und dann schupp verschwinde.
Okay, das kam dann aber wahrscheinlich für die Zuschauer so, als würde es dazugehören.
Ja, voll. Ja, das habe ich auch dann gepostet, die Videoaufnahme, weil es einfach, und ich habe mich tot gelacht.
Legendär auf jeden Fall, legendärer Abgang.
Also,
ja.
Also irgendwo in irgendeinem, also auf jedem meiner Profile auf Social Media kannst du es halt sehen, wenn du ein bisschen runterscrollst.
Geil.
Siehst du das, und es ist wirklich.
Oh, ich habe das gesehen.
Ja?
Das ist so ein ganz kurzer Ausschnitt.
Genau.
Ah, aber das habe ich gar nicht so gecheckt. Ich muss mir das nochmal angucken.
Ja,
ich sehe nur, wie jemand wirklich direkt dahin rennt.
Ja, genau, genau.
Okay, krass, das ist der Part.
Ist der
jetzt
Part.
Hat er natürlich einen ganz anderen Sinn
genau,
für mich. Okay, gucke ich mir auf jeden Fall an.
Ja, das war schon.
Geil.
Ja. Ja.
Geil, gucke ich mir auf jeden Fall an. Bobby, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass ich wirklich mich sehr, sehr geehrt fühle, dass ich dich heute hier haben durfte.
Danke.
Und ich fühle mich noch geehrter, dass ich wirklich 2 Tage vor deiner nächsten Single rauskomme und die Leute vielleicht auch ein Stück weit abholen kann, sagen kann, hört es euch unbedingt an. Ich durfte, wie gesagt, schon ein bisschen was sehen und I love it. Es ist wirklich. Ja, also, und für mich, nachdem ich mich jetzt die letzten Tage mit dir beschäftigen durfte, ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, ich habe bewusst die Art von Gespräch heute geführt mit dir, weil es gibt wahnsinnig viele und vor allen Dingen ein extrem gutes Interview mit dir aus dem letzten Jahr. Das werde ich euch verlinken. Da ist wirklich musikalisch alles ganz genau erklärt, weil ich bin halt nur Hörer und Konsument und mir hat das richtig viel Freude gemacht, dich kennenzulernen, dich zu fühlen, deinen Werdegang zu sehen von Agro zu dem, was du jetzt machst.
Oh,
eine ganz, ganz großen, also für mich in meiner Deutsch-Rap-History, wie ich auf sie schaue, hast du einen ganz, ganz großen Anteil darin, weil du einer der Anteile bist, der Freude macht, der mir heute noch Freude macht und nicht wegzudenken ist. Und deswegen, bitte mach weiter, hol uns ab mit deinen Songs.
Sehr gerne und vielen Dank für die netten Worte.
Dankeschön. Und ich wünsche dir nur das Allerbeste, aber an allererster Stelle wünsche ich dir, dass du glücklich bist.
Dankeschön.
Danke, dass du da warst.
Sehr gerne, jederzeit wieder.
Cool. Ich sage,